Sag mal, Fünkli, bevor wir loslegen, ganz kurz. Du bist ja ein absoluter Sportfreak. Unfassbar versatil unterwegs, machst 23 verschiedene Sportarten. Wäre das nicht geil, wenn es einen Onlineshop gäbe, wo du originale und neue Sportkleidung bekommen würdest von Nike, Adidas, Puma und Co. so 50% bis 90% günstiger?
Das wäre absolut stabil.
Wäre es nicht noch ein bisschen geiler, wenn wir und unsere Hörer darauf nochmal 10% Rabatt on top bekommen würden?
Klingt inzwischen ein bisschen zu gut, um wahr zu sein, aber das wäre dann wirklich maximal stabil.
Das trifft sich ganz gut, denn wir werden in dieser Ausgabe supported von einem Online-Shop, wo du genau das bekommst. Die Website heißt Sportspar. Das ist quasi eine Art Restpostenhändler online, der 100% originale Sportkleidung verkauft, immer aus der letzten Kollektion, die die Marken so am Start haben. Und dadurch ist das halt extrem viel günstiger als normal. Du kriegst da Fußballklamotten, Fitnessklamotten, Tennisklamotten, für dich auch Volleyballklamotten, nehme ich mal an. Und es gibt natürlich eine riesige Basketballrubrik. Du kannst da Jerseys shoppen, Schuhe, Caps, Trainingsklamotten, Shooting Sleeves, alles, was du haben willst. Das Geilste, es kommen da täglich neue Artikel rein. Das heißt, guck alle paar Tage mal vorbei und check aus, was es da Neues gibt. Es wird innerhalb von 1 bis 2 Tagen in Deutschland geliefert normalerweise. Einfach mal durchstöbern durch das Sortiment. Gutscheincode NBA nicht vergessen. Egal ob klein oder groß, NBA beim Checkout eingeben. Da gibt's nochmal diese 10% obendrauf. www.sportspar.de. Einfach mal auschecken für alle Leute, die geil aussehen wollen beim Sport. Ich kann's nur empfehlen.
Man kann nur Top-Leistungen bringen, wenn man auch top aussieht. Sage ich doch schon die ganze Zeit. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode ins Gesicht von Staudemeyer, euer Lieblings-NBA-Podcast, zumindest hoffen wir das. Wir sind endlich wieder da nach einer viel zu langen Pause, fast 3 Wochen sind ins Lande gegangen, aber dementsprechend viel haben wir natürlich zu besprechen und ich freue mich so unfassbar riesig, meinen Buddy Arne Thegen und natürlich meinen treuen Kollegen mit in der Leitung hier begrüßen zu können. Wie geht's dir, mein Freund?
Es ist erstmal wunderschön, diese Stimme wieder zu hören. Ich habe sie wiedererkannt. Wir hatten 3 Wochen Pause. Wir sind back on track. Das ist das Positive. Ich will gar nicht so zurückgucken, wie lang die Pause war. Ich habe einfach richtig Bock. Ich bin wirklich heiß wie Frittenfett, heiß wie ein Osterfeuer. Es ist bald Ostern, ist mir letztens aufgefallen. Mega geil. Ich freue mich, dass wir wieder am Start sind in meinem kleinen Studio, was ich hier zu Hause wieder eingerichtet habe. Mir geht's wunderbar. Es waren turbulente Wochen, muss man ja sagen. Reden wir nachher sicher auch nochmal drüber, was da eigentlich so abging, woher die lange Pause kam. Aber ganz ehrlich, wenn du mich so fragst, mir geht's blendend. Ich hoffe, dir geht's ähnlich gut wie mir. Wenn es dir nur halb so gut geht wie mir, dann wird das eine richtig bummelige Ausgabe.
Ich würde vermuten, mir geht's 3/4 so gut, wie es bei dir aussieht. Und das ist schon wirklich absolut top. Nee, schönen Tag gehabt. Es war heute schön sonnig, obwohl es scheiße kalt war. Aber für mich gilt echt immer, ey, sobald die Sonne scheint, egal ob 3 Grad oder 23, da muss man einfach gute Laune haben. Obendrauf war ich heute tatsächlich auch nach einer viel zu langen Pause endlich mal wieder ballen. Haben wir es tatsächlich geschafft, schön in der Halle 5 gegen 5 zu zocken. Ich habe mich nicht verletzt, das ist erstmal die gute Nachricht. Aber hat richtig Spaß gemacht. Und jetzt freue ich mich natürlich unglaublich auf den Podcast.
Wie war denn dein Auftritt? Also was ist dein NBA-Äquivalent? Ich will es jedes Mal wissen von dir, wie war deine Statline heute ungefähr und als wer hast du dich gefühlt auf dem Platz?
Boah, es war heute wirklich extrem wild. Also ich habe angefangen wie Russell Westbrook in unfassbar schlecht.
Junge,
also
Junge.
Wir haben halt in einer kleinen Halle, also wirklich nicht viel Platz, 1, 2 Leute und auch du bist ja schon in das Vergnügen gekommen. Also die gute alte Halle, wo wir auch schon mal ein bisschen zusammen gezaubert haben, da ist 5 gegen 5 eigentlich schon kaum möglich. Und was ist, wenn das Niveau halt nicht so top ist und die meisten Leute nicht so gut werfen können. Spacing ist halt einfach nicht vorhanden und es stehen gefühlt 38 Leute in der Zone. Aber ich natürlich habe inzwischen so ein bisschen für mich entdeckt, dass ich einfach die Vorliebe habe, komplett ohne Sinn mit Volldampf in die Zone zu preschen und dann irgendwie einen wilden Korbleger zu versuchen. Und so war im Prinzip mein Game am Anfang. Ich bin dann irgendwie wild in 3 Leute rein, habe auch sogar am Anfang ganz gut gefinisht. Dann bin ich aber eigentlich wieder zu meinem Ursprung gegangen und würde sagen, da war ich wieder der klassische Tony Allen in Weiß. Also gehustelt, Defense gespielt, aber offensiv ging einfach gar nichts. Aber ganz am Ende, als schon ein paar Leute raus waren, weil es war auch echt mal wieder anstrengend, also man muss einfach mal sagen, abgesehen von Hallenfußball, das kannst du, glaube ich, bestätigen, ist wirklich, also Hallenfußball ist das Einzige, was ich mit Basketball irgendwie vergleichen kann. Es ist so unfassbar anstrengend und dementsprechend am Sack waren auch wieder alle. Wir haben aber ganz am Ende haben wir noch ein 2 gegen 2 gespielt und da habe ich meinen inner J.R. Smith wirklich gechannelt. Von den 11 Punkten, wir haben bis 11 gespielt, habe ich 8 Dinger gescored, ich habe direkt 3 Dreier hintereinander gemacht, dann auch noch 2 andere, also war wirklich völlig verrückt. Also Fünkli in the Zone, das passiert auch nicht alle Tage.
White Man's Tony Allen finde ich auf jeden Fall geil. Dass du auch gerne mal einfach ein bisschen heiß läufst, ist bekannt. Und dass du auch ein bisschen, ja, J.R. Smith gefällt mir eigentlich ganz gut als Vergleich. Also auch so ein bisschen overconfident manchmal und dann einfach den ultimativen Heatcheck, wenn du einen Wurf getroffen hast, finde ich, ist der beste Heatcheck. Einen Wurf getroffen,
Heatcheck. Ist man definitiv heiß gelaufen, das ist die Regel.
Auf unserem Niveau sollte man das Ding dann einfach fliegen lassen und gucken, was passiert. Ja, ich bin ein bisschen neidisch. Ich habe lange nicht mehr richtig Sport machen können. Von daher, ja, schade, aber ich muss demnächst wieder angreifen. Also bei mir ist ja Tennis mein neues Steckenpferd. Von daher werde ich mir da auch mal ein neues Outfit zulegen demnächst. Und dann in der Sommersaison, irgendwie so Richtung April, glaube ich, können wir wieder ins Training einsteigen. Dann werden die Plätze aufgemacht. Und im Mai, ich will es jetzt hier schon mal groß ankündigen, aber da erwarte ich mir wirklich, also ich erwarte mir Fanzüge, Shuttlebusse quer aus Deutschland. Ich werde mein erstes Tennispunktspiel im Sommer haben.
Das ist
und das
so geil.
Wird ein Ereignis, mein Lieber. Das wird ein absolutes Ereignis.
Aber ich sag dir eins, das wird überhaupt kein Ereignis, wenn man es ins Verhältnis setzt, was passieren wird in diesem Sommer. Und zwar wird es das Ereignis bisher geben, glaube ich, in unserer Podcast-Historie. Es wird das große Tennisduell geben, Tegli versus Fünkli. Und es ist einfach perfekt. Es ist der perfekte Zeitpunkt. Ich spiele eigentlich inzwischen gar kein Tennis mehr, extrem unregelmäßig, du bist voll im Saft. Ich sehe dich inzwischen auch wirklich als leichten Favoriten, das konnte man längere Zeit nicht behaupten, aber deswegen freue ich mich unfassbar auf die Challenge und das Ding werden wir auf jeden Fall natürlich bei YouTube zeigen oder bei Facebook oder wo auch immer. Wahrscheinlich wird es sogar einen Livestream geben. Wir werden auch vorher sagen, wo es stattfindet, also Leute, die aus der Gegend kommen, sollen auf jeden Fall vorbeigucken. Danach kann man mit Sicherheit auch das ein oder andere Kaltgetränk mit uns gemeinsam trinken. Aber das ist mein Ziel, dass wir aus diesem Duell ein richtiges Event machen, Alter.
Da setz dich in Zug und pack die Brille ein, das gibt eine Rasur, mein Freund.
Okay, der J.R. Smith des Tennis ist auf jeden Fall auch bei Tegli. Ja, soll es jetzt erstmal gewesen sein mit dem Off-Topic. Wir werden später noch ein bisschen erzählen. Ich habe ja auch einen kleinen, spontanen Urlaub gemacht, war 8 Tage in Athen. Das war auf jeden Fall auch sehr schön, habe ich ein bisschen was von dazu erzählen. Aber es darf natürlich nicht zu sehr eskalieren. Wir könnten jetzt eine halbe Stunde Off-Topic machen nach 3 Wochen. Aber das wollen wir natürlich lassen. Deswegen steigen wir in die NBA ein. Und es hat sich eine Menge getan. Die Jazz sind offiziell ein Überteam und werden höchstwahrscheinlich der NBA-Champion diesem Jahr sein. Das ist definitiv der Fall. Die Cavs haben einfach mal 97% ihres Kaders aussortiert. Also ist wirklich einiges passiert. Womit willst du anfangen?
Boah, ich kann mich nicht entscheiden, aber ich glaube, wir fangen mal so ein bisschen antiklimatisch vielleicht tatsächlich mit den Jazz an, die auf einer 11-Game-Winstreak sind. Du hast davon sicher mehr gesehen als ich. Ich habe das mit Freuden verfolgt, weil natürlich auch in meinem Herz so ein kleines Jazz-Herz mitschlägt, gar nicht so sehr wegen Rubio, einfach weil irgendwie meine alte Hayward-Verbundenheit und weil ich das Team einfach geil finde und mir wünsche, dass sie in die Playoffs kommen, sieht natürlich richtig gut aus. Wenn man sich jetzt mal die 11-Game-Winstreak anguckt, produzieren sie da ein Net-Rating von plus 14,6. Das ist absolut spektakulär. Offensiv sieht es überragend aus. Etwas, was man über die Jazz nicht immer unbedingt gesagt hat, defensiv ein Defensive Rating von unter 98, für diejenigen, die sich da nicht so mit auskennen, das ist absolut unfassbar elitär. Also da ist es an beiden Enden des Courts unfassbar gut. Rubio hat endlich wieder Selbstvertrauen, haben wir auch schon 300 Mal drüber gesprochen, was das bedeutet. Ist es denn, wenn ich dich jetzt einfach mal fragen darf, ist es so monokausal simpel, der Rudy Gobert-Effekt an beiden Enden, dass der eine Defensive besser macht, müssen wir nicht drüber reden, dass der aber auch eine Offensive besser machen kann durch seine Präsenz. Ist es so simpel? Ist es wirklich der Jazz-Effekt? Ist es Rubios Heißigkeit? Donovan Mitchell nach wie vor gut. Joe Ingles hat, glaube ich, 104% von draußen geschossen in diesen 11 Spielen. Also was ist da los bei den Jazz? Warum haben die so Feuer gefangen?
Also es geht definitiv mit Rudy Gobert los. Ich habe da ja natürlich auch ein YouTube-Video zu gemacht und auch da war das mein allererstes Argument. Die Defensive ist jetzt einfach wieder da und das ist auch wieder, da muss man immer ein bisschen aufpassen und einfach sich selber auch einfach mal wieder ein bisschen zurücknehmen, wenn man anfängt dann wieder zu sagen, oh, Rudy Gobert hat da vielleicht dann doch nicht mehr so den Effekt. Er war einfach nicht der Alte. Als er das erste Mal von seiner Verletzungspause zurückkam, das hat man auch gesehen. Er war nicht annähernd so beweglich, er wirkte irgendwie langsam und behäbig einfach auf dem Court und jetzt ist er wirklich wieder da. Er sieht athletischer aus und was die Jazz da für eine Defense produzieren, das war, ist sogar ein bisschen mehr Stand jetzt als das, was ich erwartet habe. Ich habe sie vor der Saison als Top 3 Defense gesehen und das zeigen sie jetzt. Rudy ist definitiv wieder der beste Rim Protector der Liga aktuell und wenn er nicht diese ganzen Spiele verpasst hätte, dann wäre für mich wahrscheinlich auch der Defensive Player of the Year und ich halte es auch nicht für ausgeschlossen, weil auch wenn Paul George und vielleicht auch noch ein Joel Embiid oder ein paar andere Jungs einen guten Case machen, dass nicht eventuell Rudy Gobert noch aufschließen kann, wenn er jetzt wirklich die nächsten Wochen auch weiter durchprescht. Was sonst los ist, ja, da bin ich jetzt wieder gespannt, was du gleich sagst, weil wir haben diese Diskussion schon mal geführt. Also die Jazz sind gut gestartet, wirklich zum Saisonstart. Oh Gott, was ist denn hier los gerade? Sarah kam gerade tanzend in den Raum, warum auch immer. Nee, aber wir hatten das ja schon mal, da habe ich genau das Gleiche erzählt. Da war Joe Ingles unfassbar heiß, es lief einfach gut bei den Jazz. Und genau das Gleiche passiert ja auch gerade. Im Prinzip muss man rein nüchtern objektiv sagen, selbstverständlich überperformen sie gerade. Joe Ingles, ich glaube ohne Scheiß, 55% aus dem Feld und 55% von draußen. Rubio, nicht viel schlechter in den 8 Spielen, in denen er gespielt hat von den 11. Also definitiv Quoten, die man nicht aufrechterhalten kann. Das Witzige ist ja, alle reden nur über Donovan Mitchell, aber der hat sogar underperformed im Prinzip. Also man könnte einen Case machen, dass er vielleicht der drittbeste Spieler war während der 11-Game-Winstreak. Aber für mich sehe ich es natürlich wahnsinnig positiv, weil erstmal gucke ich auf den Schedule und die Jazz haben mit den leichtesten Restplan in der kompletten Liga. Also da sieht es wirklich sehr gut aus für die Playoffs. Und ja, das einzige Problem ist, dass die anderen Teams halt auch gewonnen haben. Also du gewinnst 11 in Folge und bist einfach immer noch auf Platz 10. Das ist schon Wahnsinn.
Das ist natürlich absolut spektakulär. Wenn du mich jetzt fragst, ob sie überperformen, natürlich performen sie über und zwar massiv, aber das ist ja nicht mal ein Problem. Also aktuell ja, produzieren sie in diesen 11 Spielen.
Das drittbeste Team der Liga. Es reicht ja, wenn sie das 10. sind.
Ja, das ist ja das, was ich gerade versucht habe zu sagen. So, sie produzieren ein Netrating von plus 15, was elitär gut ist, was weit besser ist als alles, was die Warriors und Rockets gerade produzieren. So gut müssen sie ja nicht sein. Also da dürfen sie ja auch wieder ordentlich am Boden der Tatsachen ankommen und sind immer noch ein Team, was ein klar positives Netrating produziert, wenn er dadurch einfach gut ist. So, ob sie jetzt so weit sind, dass man sagen muss, boah, vielleicht können die sogar irgendwie Conference Finals packen, was jetzt manche schon irgendwie hier und da mal raushauen, weiß ich nicht. Muss man sich dann vielleicht nochmal anschauen, wie es denn wirklich Richtung Playoff-Time dann aussieht. Aber das ist ein gutes Team. So, und das ist wirklich auch ein richtig gutes Team und das finde ich jetzt auch nicht so erstaunlich. Rubio wird wieder ein bisschen am Boden der Tatsachen ankommen. Sorry, Joe Ingles wird auch nicht weiter so bomben, wie er es gerade macht. Aber natürlich profitiert er einfach davon, dass das Team wieder besser funktioniert, dass seine Looks wieder ein bisschen offener werden, dass er eben nicht per se 16, 17 scoren muss per Game, um sie irgendwie da in der Offense am Laufen zu halten. Kann jetzt wieder genau die Rolle spielen, in der er wahnsinnig gut ist. Also das gefällt mir gut. Schedule habe ich eben auch mal reingeschaut, der sieht absolut machbar aus. Also da sind jetzt irgendwie einmal die Wolves und die Rockets dazwischen in den nächsten Spielen. Aber ansonsten hast du da die Blazers, die Mavs, die Kings, die Magic, die Pacers, die Grizzlies, dann so ein halbdirektes Duell gegen die Pelicans, die Pistons. Also das ist alles absolut machbar. Ob sie jetzt da noch wirklich 6-7 Wins ranhängen, weiß ich nicht. Aber ich würde mal ein Löckchen dahinter machen, dass sie aus den nächsten 8 wahrscheinlich auch nochmal wieder 5-6 gewinnen. Und dann sieht das schon sehr, sehr gut aus. Wenn man mal ins viel zitierte Big Picture guckt, aktuell sind sie 1,5 Wins hinter den Pelicans auf Platz 8. So, die Clippers hängen noch dazwischen, die ein halbes Spiel hinter den Pelicans sind. Auch wenn sie da gerade noch ein bisschen Rückstand haben, was krank ist bei einer 11-Game-Winstreak, so. Aber die Clippers halt auch 7-3 aus den letzten 10, würde ich auch sagen, absoluter Favorit gerade auf Platz 8. Die Pelicans ohne Boogie, die sollten da normalerweise rausfallen. Die Clippers, ja, weiß ich nicht, das ist halt nur ein Spielunterschied. Die sind okay, die machen das gut gerade. Aber wenn ich heute wetten müsste, würde ich auch sagen, die Jazz rutschen da rein. Und das wäre natürlich für mich auch das Richtige am Ende der Saison, wenn ich dann wirklich Jazz in voller Montur in den Playoffs sehe. Und dann ist es wirklich natürlich so ein Fall, wer auch immer den First Seed holt im Westen, ob es dann die Rockets oder die Warriors sind, freuen tust du dich mit Sicherheit nicht über so ein 1-8 Matchup gegen Utah.
Ja, klar. Aber inzwischen als Jazz-Fan geht dir die Fantasie sogar so weit, ein bisschen weiter nach oben zu gucken tatsächlich. Also, mein Gott, die sind 2,5 Spiele hinter Platz 5 aktuell. Und manche Seiten, es gibt ja auch die treuen Kollegen bei 538, die Kollegen zu nennen war jetzt übrigens ein bisschen vermessen von meiner Seite, also die machen das schon auch ein kleines bisschen seriöser. Aber ich glaube, die Jazz haben aktuell laut ihrer Seite natürlich durch, ist immer so ein bisschen Recency Bias, also die letzten Wochen fließen bei diesen ganzen Statistiken und bei diesen Prognosen ein bisschen stärker ein, aber die schauen noch auf den Schedule und geben den Jazz, glaube ich, gerade eine 90%ige Chance, dass sie in den Playoffs landen und manche Seiten gehen mit ihren Prognosen so weit zu sagen, hey, die Jazz sind tatsächlich momentan eher so Platz 5, Platz 6, also ob es wirklich so weit geht, das weiß ich nicht, aber ich glaube, wenn man auf die große Frage zurückkommen will, die unsere Community uns natürlich stellt und die es wissen will, sind diese Jazz real, dann sage ich definitiv ja und ich hoffe und glaube, dass sie es schaffen werden, am Ende des Tages wirklich nicht auf diesem undankbaren Platz 8 zu landen. Wobei, ist ja halt die Frage, stehen am Ende wirklich die Warriors auf Platz 1 gegen die Rockets? Ist vielleicht nicht unbedingt dankbarer, aber wäre schon nochmal eine andere Geschichte. Aber in jedem Fall, hey, ich persönlich freue mich schon mal sowas von. Ich habe, seitdem ich wirklich richtiger NBA-Fan bin, noch nicht einmal eine Postseason erleben dürfen, in der ich für irgendein Team wirklich geroutet habe. Und klar, ich habe für die Cavs und für LeBron James geroutet, aber auch das eher eigentlich erst in den NBA-Finals, was vorher langweilig langweilig war. Und in diesem Jahr könnte es tatsächlich der Fall sein, oder wird es meiner Meinung nach der Fall sein, dass nicht nur die Minnesota Timberwolves endlich in den Playoffs sind, sondern wahrscheinlich auch und vielleicht auch die Utah Jazz und mein Ricky Rubio. Wie geil ist das denn?
Ich habe da schon wieder völlig vergessen, dass du noch nie wirklich von deinem Home-Team echte Playoff-Runs irgendwie mit erfahren hast.
Ja, das ist krass, oder? Das ist echt bitter.
Ja, verrückt. Da muss ich dir doch natürlich, auch wenn es völlig verfrüht und überzogen ist, dir mal wieder die alles entscheidende Frage stellen. Mal angenommen, die NBA Finals 2018 lauten Utah Jazz gegen Cleveland Cavaliers. Wo routet dein Herz?
Ach so, ich dachte jetzt, du fragst eigentlich die viel schwierige Frage, was ich mache, wenn in den Conference Semifinals auf einmal die Jazz gegen die Wolves stehen. Nein.
Da dachte ich, wärst du klar bei den Jazz mittlerweile, war so meine Vermutung, oder ist das noch schwierig?
Ich würde eigentlich gerne behaupten, dass es anders ist und dass mein Herz weiterhin zu fest bei den Wolves ist, aber nein, ich muss ganz ehrlich sein und ich kann dann nicht gegen Ricky Rubio routen.
So Erfolgsfan!
Ist das. Und das Gleiche gilt dann auch einfach bei den NBA Finals. Also selbstverständlich würde mein Herz dann auch auf jeden Fall für Ricky Rubio pochen. Ich wäre am Ende des Tages wahrscheinlich nicht ganz so traurig, wenn dann einfach LeBron James seinen nächsten Titel einsammelt und sich einfach nochmal ein bisschen mehr verifiziert, was er natürlich nicht mehr nötig hat. Also von daher wäre das so ein bisschen so eine Lose-Win-Situation.
Ja, sehr stabil. Um nochmal immer darauf zurückzukommen, was du vorher gesagt hast. Natürlich können die Jazz noch theoretisch Fünfter werden, das sehe ich jetzt eher nicht. Da sehe ich dann schon die Wolves und OKC vorne. Aber ganz ehrlich, Platz 6, die Nuggets sind halt 2 Spiele weg. Die haben jetzt 3 in Folge gewonnen, aber sehen jetzt auch nicht irgendwie unfassbar gut aus. Und das wäre natürlich schon eine charmante Geschichte, wenn du dann so ein 6-3-Matchup hast. Ob es dann die Spurs an 3 sind, vielleicht auch OKC oder die Wolves, da hast du in jedem Fall eine Chance, um nicht direkt in der Runde 1 gegen die Rockets oder Warriors, wer auch immer es dann ist, zu spielen. Das ist dann schon nochmal eine andere Qualität. Also ich denke und hoffe, dass die Jazz vielleicht Platz 6 oder 7 irgendwie attackieren können und dann vielleicht tatsächlich zumindest mal so Richtung Conference Semi sollte das gehen können. Wenn sie fit sind und wirklich weiter Form haben, dann ist das schon ein Team, ja, muss man nicht unbedingt spielen. Also hätte ich jetzt nicht ewig viel Bock drauf. Da nimmst du 100-mal eher die Nuggets oder die Blazers als die Jazz. Von daher, ich bin gespannt, wie weit sie es noch ziehen können, aber ich freue mich für dich. Tatsächlich, ja, ehrlicherweise freue ich mich.
Es wird vor allen Dingen auch interessant zu sehen, weil die Jazz profitieren ja momentan so ein bisschen von diesem Regular-Season-Aspekt. Das sage ich ja immer wieder, die sind einfach unterschätzt tief, Mann. Also jetzt, obwohl natürlich ein Rodney Hood weg ist und Joe Johnson und damit haben wir natürlich auch gleich die Transition so ein bisschen zu der Trade-Deadline, die jetzt schon ein bisschen her ist, aber wir werden natürlich auch noch unseren Senf dazugeben. Aber die Jazz waren vorher tief und sind es jetzt nach wie vor auch noch. Aber in den Playoffs, das wissen wir ja alle, da freut sich Mike D'Antoni natürlich am ehesten drüber, reicht's im Zweifel, dass du 8 Leute spielen lässt und einfach deine besten Jungs einfach damit Minuten vorlädt. Das ist ja auch der entscheidende Faktor, warum ich zum Beispiel die Oklahoma City Thunder in einem potenziellen Playoff-Szenario klar vor den Wolves sehe. Die Wolves spielen im Prinzip jetzt schon Playoff-Basketball mit ihren Rotations in ihren Minuten und man muss sich bei OKC ja nur mal vorstellen, dass ein Westbrook auf einmal auch 39 Minuten spielt und ein Paul George ebenfalls 39 Minuten. Natürlich geht die Qualität dann nochmal nach oben und bei den Jazz ist es halt spannend, was passiert, wenn Tiefe eigentlich kein Argument mehr ist und kein Punkt ist, was dich jetzt im Vergleich zu einem anderen Team jetzt wirklich viel besser macht. Das wird interessant, aber wie gesagt, der entscheidende Punkt, den wir bisher noch nicht angesprochen haben, weil er war natürlich in dieser kurzen Zeit noch kein großer Faktor. Ich bin aber der Meinung, dass er einer werden wird und wieder zumindest in die Nähe seiner Boston-Form kommen wird. Jay Crowder natürlich in diesen ganzen verrückten Cavs-Deals, in der sie wirklich ihr komplettes Team mehr oder weniger ausgetauscht haben, ist Jay Crowder jetzt bei den Jazz gelandet, um das mal ganz kurz abzuhandeln und ich gehe schwer davon aus, dass du es ähnlich siehst und du wirst dich vor allen Dingen freuen, weil jetzt sein Real Plus Minus nochmal ein bisschen nach oben gehen wird. Du hattest ja eine kleine Bold Prediction dazu gemacht. Es wird nicht mehr reichen, kannst dir gleich nochmal sagen, was du da vermutet hattest. Aber ey, perfekter Fit, oder? Kann man nicht so sagen. Er passt in die Defensivstruktur optimal rein. Er wird offene Dreier bekommen bei den Jazz. Das ist sein Ding. Also besser hätte es nicht laufen können. Um das auch nochmal zu sagen, habe ich bei YouTube natürlich auch nochmal kurz kommentiert, aber Jay Crowder ist das perfekte Beispiel dafür, dass du nicht einfach immer das so ganz stumpf sagen kannst. Ja, der Typ ist ein super Verteidiger und der muss jetzt jedes Team besser machen. Also wirklich, du hättest so gut wie jeden Verteidiger dahinstellen können in diese Müll-Cavs-Truppe, rein defensiv gesehen, der hätte diese Cavs nicht gerettet, weil es so nicht funktioniert. Du kannst nicht nur einen Spieler haben, der irgendwie hustelt und sich Mühe gibt. Da ist wirklich wieder dieses Thema Team-Defense und das ist auch der Punkt, der Jay Crowder so gut macht. Er ist ein überragender Team-Defender, der dann sein Matchup, und das sollte für mich auch eher eine 4 sein, vielleicht eine 3, aber vor allen Dingen keine 2 und auch keine 1. Also zu sagen, Jay Crowder kann irgendwie 4 Positionen verteidigen, ist für mich inzwischen Quatsch. Und das muss er bei den Jazz nicht machen und da passt er einfach perfekt rein.
Ja, absolut. Ist natürlich ein absoluter Glücksgriff. So, meine Bold Prediction war, glaube ich, dass er, also Betonung auf Bold Prediction, dass er im Real Plus Minus ligaweit in den Top 7 liegen wird. Das wird jetzt relativ schwierig. Also das wird einigermaßen haarig. Ich glaube, bei Boston war er sogar mindestens mal Top 10, vielleicht sogar ein bisschen weiter vorne. Also da hat er ja sehr davon profitiert, dass er bei den Celtics natürlich in einer sehr guten Team-Defense unterwegs war, wie er es jetzt bei Utah auch wieder ist. Und das ist natürlich genau das, was du richtigerweise gesagt hast. In diesem Scheißhaufen der Cavs, am defensiven Ende zumindest, ist es völlig Latte, wie du da hinstellst. Das war einfach ein Schrotthaufen. Da haben Rotations nicht gepasst. Da haben Leute einfach schlicht keinen Bock gehabt. Es war einfach keine defensive Grundstruktur. Und wir reden da wirklich von, weiß ich nicht, College-Basketball-Niveau. Also es sind einfach ganz simple defensive Aktionen und Handlungen einfach nicht gemacht worden. Weil unkonzentriert, weil kein Bock, weil weiß ich auch nicht genau warum. Aber es ist schlicht nicht passiert. Und da kann man nicht von Jay Crowder erwarten, dass er auf einmal Lockdown-Defense im individuellen Matchup spielt. Der ist ein guter Individualverteidiger, aber er ist ein noch viel besserer Teamverteidiger. Von daher profitiert er natürlich extrem davon, dass Quinn Snyder da ein sehr gutes Defensivsystem etabliert hat, dass bei den Jazz jeder weiß, wann er wo zu stehen hat, was welche Handlung provoziert, wie die einzelnen Matchups verteidigt werden. Und dann sieht er natürlich sehr, sehr gut aus. Dass der gut verteidigen kann, das konnte er auch bei den Cavs. Aber natürlich kam da neben dieser unfassbar schimmeligen Team-Defense noch hinzu, dass er eben viel wirklich Guards verteidigen musste. Und das war das, was ich schon als der Deal zu den Cavs passiert ist, immer wieder gesagt habe. Erwarte von dem Kerl nicht, dass er ein guter Guard-Verteidiger ist. Das kann der nicht, muss er auch nicht. Der ist sehr, sehr gut gegen Forwards, gegen kleine Vierer, gegen große Dreier, völlig egal, da mache ich mir keine Sorgen. Auch auf einen Kevin Durant kannst du den mal stellen, auch wenn er den nicht richtig gut verteidigen kann. Das kann niemand wirklich, aber das ist eher sein Skillset, die Wings zu verteidigen, als wirklich die Lead-Attacking Guards. Das kann er halt nicht. Da hat er nicht den Körper für, da hat er nicht mehr die Schnelligkeit für, nicht die laterale Quickness, um das mal wieder rauszuhauen. Das ist einfach nicht das, wo man ihm wahnsinnig einen Gefallen damit tut. Und das muss ja bei den Jazz weniger. Von daher gefällt mir das gut. Und den offenen Dreier, gut, das ist halt bei ihm auch immer so ein bisschen on-off. Das hat natürlich auch immer wieder mit dem zu tun, wie es am defensiven Ende aussieht, ob du das Gefühl hast, du hast Selbstvertrauen, du bist da involviert, kriegst die Dreier aus dem Rhythmus, kriegst sie in einem Team, wo irgendwie nur so lange der Ball bewegt wird, bis einer offen ist und dann lässt das Ding fliegen, oder kriegst du die halt irgendwie eher aus so einem arrhythmischen Offense-Basketball wie bei den Cavs, wo halt LeBron erstmal den Ball kriegt, dann stehst du halt in der Ecke rum, dann wird ein bisschen was gemacht und dann kriegst du ihn vielleicht irgendwann mal, bist zwar offen, aber hast überhaupt keinen Rhythmus, hast dich vorher nicht bewegt. Das ist einfach ein Unterschied. Von daher wird der einer der glücklichsten Menschen nach der Trade-Deadline sein und ich gönne ihm das. Das ist ein guter Typ.
Ja, und man muss sich auch einfach mal wirklich mal vorstellen, und das wird jeder Basketballer kennen und im Zweifel auch jeder Hobbyballer. Ich habe es heute auch erlebt. Also es sind ja so kleine Aktionen und da ist halt auch einfach jeder Typ, jeder Basketballer auch Mensch. Wenn du dir jetzt einfach mal den Arsch abhasselst in der Possession und perfekte Defense spielst und dann spielt dein Gegenspieler einen ganz leichten Pass und weil irgendwer wieder gepennt hat von deinen Mitspielern, kriegt dein Team oder kriegt das gegnerische Team komplett uncontested Layup, wieder 2 Punkte, du denkst dir so, hey, was soll das? Und, warum reiße ich mir hier gerade den Arsch ab, auf wenn es wirklich nichts bringt. Also von daher ist das nur verständlich, dass da vielleicht auch nicht mehr die komplette Intensität da war.
Finde ich völlig in Ordnung, kann ich auch nachvollziehen, ist eine menschliche Geschichte. Und wenn man bei den Cavs mal reingeguckt hat, wer hat denn da noch Defense gespielt? Also da ist ja Jay Crowder nicht der Einzige, da war im Prinzip keiner mehr dabei, wo du das Gefühl hattest, der hat Bock, der ist gerne da, wo er gerade ist, der nimmt das Spiel irgendwie ernst und reißt sich den Hintern auf. So. Und damit ist die Transition zur Trade Deadline eigentlich auch schon geschehen, weil das Riesenproblem bei den Cavs war. So, man kann drüber reden, über einzelne Matchups, über einzelne Spieler, über Jungs und deren Skillset, ob sie da reinpassen, ob sie da nicht reinpassen, über Isaiah Thomas und so weiter und so fort. Über all die Sachen reden wir bestimmt auch gleich nochmal. Aber der Riesenunterschied, jetzt mal unabhängig davon, ob Jordan Clarkson geiler Fit bei den Cavs ist, können wir gleich alles besprechen. Du siehst da jetzt einfach wieder ein Team, das gerne Basketball spielt, das gerne auf dem Platz ist, das Bock hat, das mit Intensität dabei ist, das mit Energie dabei ist, was ein Riesenthema war, was mit Dynamik dabei ist, was natürlich auch was damit zu tun hat, dass du den Altersschnitt mal rapide gesenkt hast mit den Deals, die sie gemacht haben. Aber bevor wir auf das alles kommen, einfach ein Team, die haben Bock. So, die sind wieder vielleicht nicht 100% am Anschlag, aber auf dem Weg dahin. Die haben Spaß bei der Arbeit, wenn man so banal ausdrücken möchte. Und LeBron sieht aus, als hätte er irgendwie mal wieder Lust auf das, was er da gerade macht. Und es ist einfach rein von der Körpersprache, von der Außenwirkung, von dem, was man, ohne sich groß in die tiefen Analysen stürzen zu müssen, was man sieht, wenn man da ein bisschen reinguckt. Die machen das gerade gerne, die haben Bock, die haben jetzt 4 Spiele in Folge gewonnen, die sind wieder auf dem richtigen Weg und da ist jeder irgendwie am richtigen Platz. Und das ist, glaube ich, die Riesenüberschrift für die Trade-Deadline der Cavs. Die einzelnen Deals können wir gleich nochmal durchgehen. Aber rein vom Thema Energie, Ausstrahlung und Bock am Spiel ist es ja, also ich mit Tag und Nacht noch nicht mal ausreichend beschrieben.
Nee, so ist das. Und das ist ja auch der spannende Faktor. Und da fanden auch viele, fand ich ganz interessant, haben im Nachhinein fast so ein bisschen LeBron James kritisiert. Also, dass er selber ja auch bewusst in den letzten Jahren immer so zu seinen Kontrahenten geguckt hat und schon immer, vor allen Dingen natürlich auch mit dieser Miami-Fusion mit Dwayne Wade und Chris Bosh, diese Big Three wirklich gesucht hat. Superstars um ihn herum. Und dass er selber geglaubt hat, dass das der beste Weg für ihn ist. Dass er diese Stars braucht, die ihm wirklich einfach helfen können, ja, seine Gegner zu schlagen. Und dass man jetzt im Nachhinein eigentlich fast die Theorie aufstellen kann, ist es nicht vielleicht einfach am besten, LeBron James zu haben und ansonsten halt einfach nur Jungs, die gute Basketballer sind und einfach sich den Arsch abhasseln. Ohne große Egos ist das nicht vielleicht besser, als neben ihm irgendwie zwei Co-Stars zu haben.
Nein. Also die gesunde Mischung ist genau das Richtige, glaube ich, für mich. Natürlich hilft es dir, wenn du Leute dabei hast, die mit Hustle, mit Energie dabei sind, wie in Larry Nance Jr. das ist, wie in Teilen Jordan Clarkson das ist, der zumindest Energie mitbringt, mit George Hill einfach einen grundseriösen, guten Systembasketballer dabei hast. Natürlich hilft das. Am Ende des Tages guckst du trotzdem rüber in den Westen und du brauchst Star Power, um diese beiden Teams, wenn ich jetzt erstmal nur die Rockets und Warriors mit reinnehme, zu schlagen. Das schaffst du eben nicht mit genau dem LeBron und ein paar Rollenspieler, die Bock haben. Das haben wir vor ein paar Jahren gegen die Warriors gesehen. Da konnte er irgendwie zwei Spiele holen, da hat er es ihnen eng gemacht, da hat das funktioniert zu sagen,
die hier, waren aber
Meister,
schon mal. Wenn du die vergleichst, hast,
natürlich waren die nicht gut.
Aktuellen Kader.
Ja, natürlich nehme ich dann auch den aktuellen Kader, aber ich meine, die Frage ist immer, was ist die Zielsetzung? Und wenn wir in die einzelnen Deals gehen, ist das für mich genau dasselbe. So, für mich sind jetzt die Cavs wieder absolut das Team zu schlagen im Westen, im Osten, das waren sie vorher im Prinzip auch, jetzt sind sie es noch deutlicher. Mittlerweile halte ich es schon wieder für weitgehend ausgeschlossen, dass sie den Osten nicht gewinnen, das war vor zwei, drei Wochen ein bisschen anders. Aber am Ende des Tages ist immer die Frage, was ist der Referenzwert? Ist es den Osten zu gewinnen? Das werden sie hinkriegen. Das hätten sie wahrscheinlich auch mit dem alten Scherbenhaufen dahin bekommen. Aber das ist ja nicht das Ziel. So, du willst ja nicht nach der Saison rausgehen und sagen, hey, ich bin zufrieden, waren in den Finals und wurden rasiert. So, und ich glaube nach wie vor, dass im großen Ganzen, im Duell gegen die, ich glaube, die Warriors, vielleicht auch die Rockets, sich das Pendel vielleicht minimal irgendwie Richtung Cavs bewegt hat, im Sinne von, da sind sie etwas dichter dran, sie sind etwas jünger, etwas dynamischer, können vielleicht ein bisschen besser mitgehen. Am Ende ändert es im großen Ganzen für mich nicht wahnsinnig viel so. Und am Ende des Tages wird auch LeBron James nicht jünger, auch wenn er ein halber Cyborg ist. Und du brauchst deine Stars. Es müssen vielleicht nicht die Megastars sein. Es muss nicht die Big Three aus drei Top 15 Jungs sein. Aber du brauchst trotz allem, also bei allem Respekt, brauchst du halt mehr Qualität als in Jordan Clarkson. So, das reicht dann am Ende des Tages auch nicht. Von daher werden sie Kevin Love brauchen und sie werden einen Kevin Love in Gala-Form brauchen. Und sie brauchen ein fittes Team grundsätzlich. Dann ist das natürlich irgendwie was, wo ich mir sagen kann, ja, das ist schon mal eine bessere Formel und Zusammensetzung als vor zwei Wochen. Und zwar deutlich besser. Also da haben sie für mich einen sehr, sehr guten Job gemacht. Ob es dann reichen wird, da hat sich für mich an der Grundaussage, gewinnen den Osten, verlieren die Finals, hat sich für mich nichts geändert.
Finde ich sehr spannend und bin ich gespannt, wenn es einfach wirklich passiert, weil erst dann werden wir die Antwort wirklich kennen. Ich finde schon sehr interessant, was die Cavs gerade gemacht haben, weil klar, sie haben nicht mehr Kyrie Irving und für viele ist das Totschlagargument, warum sie auch nach wie vor deutlich schlechter sind als im letzten Jahr. Ich gehe da minimal gegen, weil ich bin da so simpel und sage einfach, jede Possession, in der Kyrie einfach eine Isolation gespielt hat, war eine Possession, in der LeBron James nicht den Ball in der Hand hatte. Und das ist eigentlich etwas, was du aus Sicht der Cavs im Prinzip nicht willst. So, du brauchst sekundäre Shot Creation, du brauchst auch sekundäres und tertiäres Ballhandling, das ist völlig klar. Aber das haben sie jetzt ja mit diesen Deals gemacht. Sie haben sich Leute reingeholt, die wirklich diesen kleinen Punch, den natürlich ein Kyrie Irving unfassbar konstant geliefert hat, einfach immer mal wieder liefern können über kleine Phasen und einfach so hier take turns, so jetzt bist du mal wieder dran, wie wir es jetzt natürlich in einer ganz kleinen Sample Size sensationell gesehen haben gegen die Boston Celtics, dann läuft kurz mal ein Jordan Clarkson heiß, dann hat irgendwie ein George Hill wieder seine Momente. Das ist natürlich die Idee hinter diesen Cleveland Cavaliers. Wie es am Ende laufen wird, ja, ist natürlich unmöglich zu bewerten, aber um mal darauf zurückzukommen, ich habe die Trade Deadline sehr, sehr positiv gesehen von den Cavs und ich bin kurz davor, einen kleinen 90 zu machen, was meine Gedanken zum Brooklyn Pick angeht. Ich war eigentlich so ein Verfechter und sage, das war wahrscheinlich ein Fehler, habe ich zumindest vor ein paar Wochen gesagt, dass wenn man den nicht anrührt und inzwischen rudere ich vielleicht ein kleines bisschen zurück, weil das große Argument natürlich dahinter ist, hey, du musst LeBron James wirklich irgendwie überzeugen, dass er bei dieser Franchise bleibt. Aber wenn man jetzt einfach mal auf diese Trade Deadline guckt und natürlich auch darüber redet, was für Deals waren möglich, du hättest die Andre Jordan holen können, ich hätte es geil gefunden und es hätte sie auch meiner Meinung nach definitiv näher gebracht, die Warriors zu schlagen. Aber was ist, wenn sie jetzt im kommenden Sommer einfach einen besseren Deal machen? Und wir haben oft drüber gesprochen, der Brooklyn Pick ist halt echt so eine ganz schwierige Geschichte. Das könnte Pick 8 sein, könnte Pick 9 sein. ist nicht so unfassbar viel wert. Aber was ist, wenn jetzt zum Beispiel die Nets auf einmal die Lottery gewinnen oder sie wegen irgendwie Verletzungsproblemen rutschen dann noch ein bisschen ab, am Ende ist es irgendwie doch ein Top-3-Pick und dann würden die Cavs wirklich diesen Deal machen, diesen großen Trade, der sie dann einfach für die kommende Saison wieder besser macht. Ist das vielleicht nicht am Ende überzeugender als das, was sie jetzt hätten machen können zu der Deadline, um einfach LeBron James zu überzeugen, dass er halt wieder, wie man es jetzt eigentlich vermutet, wieder so einen klassischen One-plus-One-Deal abschließt? Wer weiß. Also von daher bin ich einfach mal so ein bisschen vorsichtig optimistisch und könnte mir vorstellen, dass das letztendlich, und da muss man sagen, also GM, was auch immer, wer da entschieden hat, ob es jetzt Kobe Altman war oder was auch immer, oder LeBron James, auf jeden Fall war das eine gute Trade-Deadline, kann man nichts gegen sagen.
Executive of the Year ist auf jeden Fall GM, was auch immer, von den Cleveland Cavaliers geworden. Ja, was den Brooklyn-Pick angeht, ich weiß gar nicht, ob wir uns darüber schon mal so richtig gestritten oder diskutiert haben. Ich war immer der Meinung, das Ding darfst du nicht anfassen. So. Es sei denn, LeBron James gibt dir ganz klare Signale. Genau. Wenn LeBron dir ganz klare Signale gibt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass er bleibt, ich kann jetzt keine Zahl dahinter schreiben, aber tendenziell relativ hoch ist. Ja, dann fährst du das Ding an. Ob ich es für gegen DeAndre flippen würde? Nein, also da finde ich den Brooklyn-Pick bei aller Varianz, die der meinetwegen hat, nach wie vor zu wertvoll für einen DeAndre, der auslaufend ist und dann Fettkohle verdienen will mit 30 oder was. Finde ich schwierig so. Für einen Paul George hätte ich den sofort geflippt, das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber eben alles unter der Prämisse, LeBron signalisiert dir so ein bisschen, weiß ich nicht, hinter vorgehaltener Hand, dass er sich ganz gut vorstellen kann zu bleiben. Natürlich wird er sich nicht committen, aber mit Sicherheit reden die miteinander und man kann ja schon irgendwie eine Tendenz andeuten. Wenn LeBron jetzt irgendwie Signale gesendet hätte, dass es, wenn sie wirklich einen tiefen Run wieder haben und in den Finals irgendwie kompetitiv sind, dass er sich dann sehr gut vorstellen kann zu bleiben, dann natürlich flippen sie dann den Netzpick und das finde ich auch richtig. Wenn er diese Signale nicht sendet, sondern die Wahrscheinlichkeit, dass er bleibt, weiß ich nicht, bei 30%, weil du keine Ahnung hast, wie es weitergeht, dann fährst du das Ding nicht an, wenn du ein GM bist, der wirklich das Wohl der Franchise mittel- und langfristig im Blick hat, dann kannst du das nicht anfassen. Dann musst du einfach schauen, dich für die Post-LeBron-Zeit, so traurig sich das anhört, zu positionieren und dabei hältst du dieses Asset. Ob du es dann nochmal wieder flippst, wie auch immer, ob du der Meinung bist, du kannst da wirklich einen Unterschiedsspieler picken, alles nochmal eine andere Geschichte. Aber dass man den jetzt nicht bewegt hat und es geschafft hat, so ein bisschen das Beste aus beiden Welten hinzubekommen, dass du besser geworden bist und für mich auch signifikant besser geworden bist im Jetzt und Hier, ohne dich so richtig zu verbauen. Da sind so ein paar Deals dabei, die nicht so wunderschön sind, die du aufnehmen musstest. Aber am Ende des Tages hast du im schlimmsten Fall hast du halt einen Rodney Hood, Jordan Clarkson, Larry Nance Jr. und ein, zwei andere Jungs mit in der mittelfristigen Zukunft und guckst halt, wie es weitergeht. Finde ich jetzt nicht so wahnsinnig dramatisch. Ich bin kein Fan von Rodney Hood, so. Also bin ich absolut auch offen und ehrlich. Mag ich nicht besonders gerne, weder vom Skillset noch von der Attitüde. Ist einfach nicht meins, so. Aber natürlich kann er dir ein Playoff-Spiel gewinnen und auch zwei. Er kann dir auch fünf verlieren, weil er irgendwie meint, er ist Kobe und ist es dann doch nicht. Das kann auf jeden Fall passieren. Aber im Prinzip gilt für mich auch da wieder so ein bisschen dieses relativ simple Addition durch Subtraktion. So, sie haben halt was losgeworden, was dich in keiner Art und Weise besser gemacht hat. Also sorry, Derrick Rose ist einfach mittlerweile niemand, der einem Team was reißen will, irgendwie in irgendeiner Art und Weise weiterhilft. Der Isaiah Thomas, den du jetzt am Ende da auf dem Platz gesehen hast, wahnsinnig leid, das zu sagen, einer der schlechtesten Spieler dieser kompletten Liga. So, und die Wahrscheinlichkeit, dass sich das ins 180 Grad Gegenteil verkehrt hätte, ist jetzt auch nicht so riesig. Also ob der dir wirklich weitergeholfen hätte sportlich, muss man mal ein paar Fragezeichen ranmachen. D-Wade, ja, ist halt so ein bisschen Feelgood, lass ihn zurück zu Miami. Ich glaube, der hätte dir in den Playoffs immer noch helfen können, aber ist jetzt auch niemand, der irgendwie noch ein wahnsinniger Unterschiedsspieler ist. Am Ende hast du halt was losgeworden, oder bist du was losgeworden, was dir nicht wirklich geholfen hat und hast ein bisschen was Interessantes dazu bekommen. Also GM, was auch immer, hat für mich nach wie vor einen sehr, sehr guten Job gemacht.
Muss man so sehen. Also was den Brooklyn Pick angeht, sind wir wirklich zu 100% anderer Meinung. Ich sehe nach wie vor so, dass es ein Riesenfehler wäre, wenn sie ihn dann nicht wirklich zum Draft bewegen, weil du hast es eben so schön gesagt, das Wohl der Franchise. Das Wohl der Franchise ist LeBron James. Also jetzt mal ganz ehrlich, Eier auf den Tisch. Wir reden die ganze Zeit über Franchises wie die Detroit Pistons oder selbst im letzten Jahr über die Toronto Raptors und reden darüber, ach, die sind irgendwo in der Mitte oder sind vielleicht gerade so Homecourt, aber bringt doch irgendwie auch nichts. So, vielleicht sollten die alles auseinanderreißen und neu anfangen. Also was ist denn das Ziel der Cavs? Wollen die in 6 Jahren irgendwie dann wieder ohne LeBron James irgendwann in der Mitte der Eastern Conference ankommen? Das kann es doch irgendwie auch nicht sein. Du musst Warum die nicht? Wahrscheinlichkeit maximieren, dass LeBron James bleibt. Und das, finde ich, haben sie jetzt einen guten Job gemacht, wenn man bedenkt, dass sie jetzt mit diesem Brooklyn-Pick wirklich, und der Wert könnte halt, wie gesagt, noch steigen von diesem Pick, Pick, wenn sie dann im Sommer einen überragenden Deal machen. Und da gibt es ja extrem viele Szenarien. Sei es ein Sign-and-Trade mit Paul George oder was auch immer. Also lasst eurer Fantasie einfach mal freien Lauf. Dann kannst du wirklich ein Argument liefern mit diesen Moves jetzt zusätzlich, die sie gemacht haben, weil die waren alle gut, zu sagen, hey LeBron, Alter, jetzt mal ganz ehrlich, guck mal bitte in die Liga, wo findest du ein Team, was irgendwie dir eine höhere Chance gibt, wieder eine Chance auf den Titel zu haben. Das muss der Weg sein und dafür muss der Brooklyn Pip bewegt werden.
Finde ich absolut stabil, weil da sind wir wirklich mal gar nicht einer Meinung. Das ist schön, das ist selten. Von daher müssen wir diesen Moment auch einfach mal in Ruhe zelebrieren und uns freuen. Ich stimme dir nicht zu, Dirk Funk, und das ist doch auch mal völlig in Ordnung.
Fühlt sich extrem gut an.
Ja, ne? Schon, oder? Finde ich auch ganz angenehm.
Ja, dann lass uns jetzt mal ganz kurz wirklich über den großen Verlierer dieser ganzen verrückten Cavs-Deals reden. Und da muss man sich einfach mal wieder an den Kopf fassen. Es sind selbstverständlich die Sacramento Kings, mal ganz ehrlich. Also, ich habe versucht, mich zurückzuerinnern, wie wir damals auf den George Hill-Deal irgendwie reagiert haben. Also, ich meine,
erinnere mich.
Ja, also ich sag mal meine Wahrnehmung, ich habe mich natürlich geärgert und fand's extrem schade, dass George Hill seine restliche Prime verschenkt bei den Sacramento Kings. Den Plan habe ich nicht so richtig verstanden, aber ich habe mir schon so gedacht, hey, die Kings so, die wollen sich jetzt einfach mal so ein bisschen was Reales ins Lockerroom holen, so richtige Guys, die einfach mal da wieder was so ein bisschen implementieren da und einfach die Franchise allgemein nach vorne bringen. Dass da George Hill ein Kandidat ist, ist natürlich völlig klar. Wie sie ihn dann aber wirklich genutzt haben auf dem Feld und das ja, also er war eine sportliche Katastrophe in diesem Team, obwohl er individuell gut abgeliefert hat. Also der Mann hat 44% seiner Dreier getroffen, was auch immer, aber in diesem ganz verrückten Kings-Konstrukt, wo einfach 17 Leute Minuten bekommen haben und keiner mehr als 25 pro Spiel, hat es einfach nicht funktioniert. Und dass sie dann tatsächlich einem Spieler 57 Millionen geben, ja, das dritte Jahr ist nur 1 Million garantiert, um ihn dann zu flippen, für original keinen Gegenwert, ist so eine maximale Katastrophe. Und ich bin kurz davor, die Verschwörungstheorie zu machen, dass die Kings und die Cavs irgendwie vorher so einen kleinen Deal ausgemacht haben. So, hey, George Hill, wir wollen dich haben, wir haben aber einfach nicht die Kohle. So, ich rufe jetzt mal kurz Vivek Ranadive an. LeBron James hat irgendwie privat mit ihrem Deal gemacht. Vivek ist ja auch nicht der Reichste, das muss man dazu sagen. Einer der ärmsten Owner wahrscheinlich in der kompletten Liga. Und der hat
der arme
jetzt einen kleinen Deal gemacht. Ja, also ihm geht's immer noch sehr gut. Aber ich sag mal, er ist kein Mark Cuban. Aber der musste jetzt ja auch finanzielle Einbußen machen. Wir werden da später auch noch drüber reden. Und dann haben sie irgendwie gesagt, so komm, ihr macht das dann so irgendwie ein Jahr, kaschiert das so ein bisschen und dann swoopen wir da rein und holen uns ihn günstig.
Ja, also das ist die erste wirkliche Verschwörungstheorie von deiner Seite, die ich vollends unterstütze. Also da kann ich mir tatsächlich
vorstellen. Das hast du schon mal gesagt, das ist nämlich die zweite.
Ich weiß nicht mehr, was die erste war. Ja, was soll man dazu groß sagen? Also ich weiß noch, was ich damals gedacht und wahrscheinlich auch gesagt habe zu diesen Deals. Das war ja nicht nur individuell der George Hill Deal, sondern auch die ganzen anderen Deals drumherum, wo sie gesagt haben, zumindest in meiner Wahrnehmung, wir holen uns ein paar Veterans dazu, wir holen uns ein bisschen Winning-Mentality, wenn man so will, Sieger-Mentalität, einfach Leute, die wissen, wie man Basketballspiele gewinnt, die unseren jungen Assets, und nach wie vor haben die Kings davon ja ein paar, sei es ein De'Aaron Fox, ein Willie Cauley-Stein oder einer ihrer anderen 37 Center, die sie da in den letzten Jahren so angehäuft haben, ein Buddy Hield und Co. Es gibt ja da eigentlich schon ein paar junge Talente, wo man sagt, okay, vielleicht kann da ein Vince Carter ein bisschen was beitragen, vielleicht kann Zach Randolph ein bisschen was beitragen, vielleicht kann George Hill ein bisschen was beitragen, und das waren im Prinzip so die Geschichten, wo ich gedacht habe, aus der Perspektive macht es irgendwie Sinn. Die jungen Jungs, die du hast, die Talente mit Minuten vorladen, den Lockerroom ein bisschen stärken mit ein paar Veteranen, mit Leuten, die wirklich den jungen Leuten was vermitteln können. Unter dem Aspekt konnte ich das irgendwo nachvollziehen. Ich habe die Deals damals auch nicht überragend gut gefunden, aber ich konnte mir die irgendwie so schön reden zu sagen, hey, die Kings versuchen halt eine seriöse, ernstzunehmende Franchise zu werden. Das war, glaube ich, das, wie ich es damals gesagt und auch wahrgenommen habe. So, die machen jetzt nicht den ganz großen Wurf, aber die wollen einfach eine vernünftig durchschnittlich geführte Franchise werden und nicht mehr die absolute Lachnummer der Liga sein, was sie halt die ganzen letzten Jahre waren. Und jetzt kommt so eine Geschichte. Also ganz ehrlich, jetzt holst du dir da irgendwie den Leichnam, den Kadaver von Iman Shumpert mit rein, den du wirklich gar nicht mehr gebrauchen kannst. Verschenkst George Hill effektiv, hattest ihn halt an Bord, hast ihn gut bezahlt und was hat er beigetragen? Keine Ahnung, so, war jetzt Mentor für De'Aaron Fox, der irgendwie zwischenzeitlich halb aus der Rotation gefallen ist, keine Minuten gespielt hat.
Da wird er noch in
15 Jahren richtig geprägt haben. Ja, also es macht halt hinten und vorne keinen Sinn. Es ist mal wieder das gute alte Ding bei den Kings, man weiß einfach nicht, was diese Menschen da machen, so. Sei es ein Vlade Divac, ein Vivek Ranadive, es ist einfach von außen, mittlerweile tut es mir nur noch leid. Zum Glück glaube ich, dass es in Deutschland exakt 4 Sacramento Kings-Fans gibt. Also es gibt keine große Gruppe, die mir leid tun muss und mit denen ich mitfühlen muss. Ich weiß nicht, wie es in unser ins Gesicht von Sotomayor Facebook-Gruppe ist. Müsste ich mal nachhaken, ob es da wirkliche Kings-Fans gibt. Es ist einfach trist. Also ja, jetzt
vielleicht
noch
so ein paar
sie,
von dieser goldenen Ära damals mit ja, Chris Webber und so Jason Williams
sein.
Und so weiter.
Die Älteren unter uns, ja. Aber am Ende des Tages sind sie jetzt halt wieder da, wo sie irgendwie vor anderthalb Jahren schon waren und wo ich dachte, sie hätten mit diesen ganzen Deals einen Schritt weggemacht. Jetzt sind sie wieder irgendwie mehr oder weniger die Lachnummer, wo man sich fragt, was machen die da eigentlich? Also egal an welcher Position im Front Office und wenn du durchs Roster guckst, ja, der Einzige, wo ich sagen würde, wenn ich mir heute ein NBA-Team zusammenstelle mit 50 Spielern und ich kann da irgendwie überall quer reinpicken, außer Jack Cooley ist Willie Cauley-Stein der Einzige, den ich da interessant finde. Den ganzen Rest, ja, keine Ahnung, was holt. Also ich meine, für De'Aaron Fox, ja, ist ein Rookie, mal schauen, was draus wird. Buddy Hield, ja, keine Ahnung. Also da holt's mich halt auch nicht irgendwie hinterm Kamin vor. Das ist jetzt auch alles nicht das Tolle. Die haben weder ein Roster, was jetzt irgendwie gut ist, noch eins, wo du sagst, die werden in ein paar Jahren gut sein, noch haben sie ein Front Office, wo du sagst, die wissen zumindest den Weg, wie man wieder besser wird. Das ist halt einfach wieder der alte Schrotthaufen von vor 2 Jahren, was soll man dazu sagen?
Ja, und dann kommen wir zu dem nächsten großen Thema und das ist ja wirklich, also was soll man dazu sagen? Wir erinnern uns zurück an den 2016er Draft und ich habe kurz nochmal den Wikipedia-Artikel aufgemacht und hier steht so wunderschön, Papa Giannis, wir müssen jetzt kurz über ihn reden, was projected as a mid to late second round pick, aber es gab ein, zwei Teams, die ihn eventuell als späten First Rounder gesehen haben, aber was haben die Kings gemacht? Also ursprünglich haben die Phoenix Suns ihn an 13 ausgewählt, aber dann haben die Kings für ihn getradet, haben da scheinbar extrem viel Potenzial gesehen, waren auf jeden Fall die einzigen, was man so von den Reaktionen damals wahrgenommen hat. Und was ist? Wurde jetzt einfach gewaved. Ein Lottery-Pick aus dem Jahre 2016 wurde von den Sacramento Kings einfach gewaved. Also, was soll man dazu noch mehr sagen?
Ich habe dem auch nichts mehr hinzuzufügen. Also, wir haben zu lange über die Kings geredet. Wir sollten uns mit anderen Themen beschäftigen. Das ist einfach nur trist. Also,
ja, und Jack Cooley bekommt ja nicht mal Minuten jetzt.
Immer noch. Der ist immer noch bei 2 Minuten diese Saison. Immer noch ein PER von 6.402 irgendwie über die Saison.
Die wären für mich Sechster in der Western Conference, wenn Jack Cooley 20 Minuten pro Spiel spielen würde.
Sehe ich absolut ein. Oh Mann, jetzt sind wir schon wieder bei Jack Cooley angekommen.
Ja, so ist es. Ich weiß nicht, was wir ansonsten noch durchsprechen wollen. Also, für mich bei der Trade-Deadline, wir wollen gleich noch so auf den großen Gewinner kommen und da rede ich so ein bisschen nicht unbedingt von den letzten 24 Stunden der Trade-Deadline, sondern möchte natürlich mit dir auch noch über Blake Griffin und die Detroit Pistons reden. So lange ist unser letzter Podcast ja schon her, dass wir das auch noch nicht als Thema dabei hatten. Aber davor will ich mit dir nochmal ein bisschen drüber sprechen, weil für mich, das war ja auch so ein bisschen persönliche Agenda, war ein bisschen unglücklich gelaufen. Ich hatte, glaube ich, 2 Tage vor den letzten 24 Stunden YouTube-Video gemacht und habe gesagt, hier, das sind die Kandidaten, die werden am wahrscheinlichsten das Team wechseln und bewegt werden zur Trade-Deadline, hab dann auch noch so Wahrscheinlichkeiten ausgesprochen. Ich glaube, bei Tyreek Evans war ich bei 95%, bei DeAndre Jordan und Lou Williams jeweils bei 90%. Und was war? Letztendlich wurde keiner bewegt. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen der große Takeaway der Trade-Deadline. Und was auch wirklich noch überraschend für mich war. Also klar, jeder weiß, First-Rounder sind so die Kronjuwelen momentan der NBA. Keiner hat Bock, einen abzugeben. Also es war im Nachhinein ja schon eine krasse Story, haben wir jetzt eben auch nicht thematisiert, dass die Cavs immerhin bereit waren, ihren First-Rounder so zu benutzen. Und da will ich auch nochmal ganz kurz kommentieren. Jetzt mal auch mal wieder ganz ehrlich. Die Cavs werden dafür kritisiert, dass sie ihren eigenen First-Rounder jetzt anfassen. Mein Gott, das ist am Ende des Tages Pick 26. Natürlich könnte das wieder Kyle Kuzma werden im Jahre 2019, aber höchstwahrscheinlich wird es halt irgendein No-Name, von dem ihr längst nichts wieder was gehört habt. Also man kann es auch ein kleines bisschen übertreiben, finde ich, mit den First-Roundern und dementsprechend fand ich es auch, weiß ich nicht, von den Teams halt immer so ein bisschen schwierig, dass sie da auf stur geschaltet haben und gesagt haben, nö, wenn wir keinen First-Rounder bekommen, dann machen wir einfach mal gar nichts. Also, abgesehen davon, ob es vielleicht von den Boston Celtics ein Fehler war, dass sie nicht einfach mal ein bisschen investiert haben für den Tyreek Evans, aber es war auch einfach von den Grizzlies ein Fehler. Clippers ist ein anderes Thema, müssen wir gleich mal isoliert drüber reden. Jetzt auch mit der Lou Williams Contract Extension war ja sehr, sehr spannend und extrem überraschend, aber dass die Memphis Grizzlies, jetzt mal ganz ehrlich, ich habe auch gesagt, Nasser Helm Award, der Trader, dann geht für mich zu den Grizzlies. Was soll das? Du wirst ihn definitiv nicht signen. Tyreek Evans wird nicht bei den Memphis Grizzlies unterschreiben und ich freue mich jetzt schon drauf, wenn ich in einem halben Jahr dann diesen Q hier dann nochmal wieder spielen kann, wenn er wirklich unterschrieben hat. Nein, aber es wird nicht passieren. Und warum bist du dann so stur und sagst nicht einfach, hier komm, Wizards oder was auch immer das Angebot war, ihr könnt ihn haben für 2 Second-Rounder oder für irgendeinen Spieler. Dass die da so stur geblieben sind, fand ich krass. Ist halt einfach echt heftig. Also das war für mich eigentlich Takeaway Nummer 1, die Deals, die nicht passiert sind.
Das sind ja oft die, die dann am Ende des Tages wirklich spannender sind als die Deals, die passiert sind. Zwei Sachen will ich dazu sagen zum Thema First Rounder. Ich war auch überrascht, aber wenn man mal so ein bisschen zwischen den Zeilen liest und sich umhört, wie First Rounder gerade evaluiert werden, dann sind die Dinger einfach unfassbar wertvoll. Gibt verschiedene Gründe dafür. Ich habe irgendwo letztens gelesen, dass ein First Rounder, ein mittelguter First Rounder, gerade sozusagen ein Äquivalent von 14 Millionen Jahresgehalt in einem Spieler widerspiegelt, was den Wert angeht, im Sinne von First-Rounder sind extrem wertvoll. Warum? Wir haben den riesen Salary-Spike gesehen, der jetzt kam, der so natürlich nicht weitergeführt wird. Das war eigentlich auch keine Überraschung, aber es haben halt relativ viele Teams, hallo Portland, damit gerechnet oder zumindest einfach gesagt, pass auf, Schatulle auf, jetzt schießen wir alles raus, was irgendwie geht. Es gibt Deals ohne Ende. Bis McBeyombo fragt sich bis heute noch, warum er so viel Geld verdient und irgendwie war halt zur richtigen Zeit am richtigen Ort. So dieser Salary-Spike, dieser Anstieg ist halt weg. Und es ist aktuell wenig Geld im Umlauf, im Sinne von, es gibt wenig Teams, die wirklich Max-Cap-Space haben und was die in First-Rounder, mal abgesehen davon, dass das ein Kyle Kuzma werden kann oder auch einfach ein völliger No-Name, der nach 3 Jahren wieder aus der Liga ist, was er dir gibt, ist Sicherheit über 8-9 Jahre über einen Vertrag, Kalkulierbarkeit, du weißt ganz genau, was kostet mich dieser Spieler. Und allein diese Tatsache, unabhängig davon, wie gut ist der, wie gut wird der, allein diese Kalkulierbarkeit über 9 Jahre zu wissen, wie belastet der mein Salary-Cap, ist aktuell einfach viel wert. So. Dementsprechend waren Teams sehr, sehr zurückhaltend, ihre First-Rounder zu opfern. Dass die Cavs den mit reingeworfen haben, finde ich völlig okay. Also ganz ehrlich, irgendwo musst du dann halt auch ein bisschen im Win-Now bleiben, solange du LeBron hast, mit Augenmaß. Also Win-Now mit Augenmaß würde ich es nennen. Und das haben sie für mich richtig gemacht und gut gemacht. Finde ich völlig in Ordnung. Zum Thema Memphis. Also Nasser Helm Award kriegst du von mir nochmal mit dazu. Es ist einfach nur dumm. Es ist in jeder Hinsicht dumm. Über die Clippers können wir gleich nochmal reden. Das ist für mich ein bisschen eine andere Situation. Bei Memphis, ey, man muss sich mal zurückerinnern. Die haben Tyreke Evans aus der Rotation genommen. Der hat reihenweise DNPs bekommen, damit er sich nicht verletzt, um seinen Trade-Value nicht zu gefährden. Mit dem einzigen Hintergrund, ihn traden zu wollen. Weil was soll der da? Der hilft dir, Spiele zu gewinnen. Du willst aber gerade keine Spiele gewinnen. Es macht keinen Sinn, Spiele zu gewinnen. Der ist nächstes Jahr sowieso weg. Also, was soll die ganze Geschichte? Nimm ihn aus der Rotation, schon ihn, um ihn dann nicht zu traden. Und wenn man sich so ein bisschen durch die gängigen Berichte liest, dann waren vielleicht keine First-Rounder auf dem Tisch, aber zumindest 2 Second-Rounder. Und ganz ehrlich, wenn 5 Minuten vor Ende der Trade-Deadline jemand anruft und mir irgendwie eine kalte Pizza und einen halben Hahn anbietet für Tyreke Evans, ja, dann trade ich den dafür. Ja, was soll denn das? Also, welchen Wert hat der, hat aktuell quasi negatives Value für mich als Team, weil er mich besser macht? Und besser möchte ich gerade nicht sein. Und er ist nächstes Jahr weg. Also der hat halt absolut null Sinn bei den Memphis Grizzlies gerade. Ich freue mich, weil ich ihn bei Fantasy habe und er jetzt weiter bomben darf. Vielleicht, hoffentlich, keine Ahnung. Vielleicht ziehen sie ihn auch irgendwann wieder und sagen, ey, sorry, Alter, du scorst zu viel. Können wir uns gerade nicht erlauben. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und ich verstehe es nicht, weil Memphis eigentlich ein Front Office ist, was solide, vernünftige Arbeit mit Augenmaß gemacht hat, wo es jetzt eigentlich nicht irgendwie eins der Front Offices war, wo man gesagt hat, was machen die da den ganzen Tag? Das konnte ich hinten und vorne nicht verstehen. Und wenn du am Ende im schlimmsten Fall nur einen Second Rounder dafür bekommst, ja, dann nimm ihn halt. Also es ist alles besser als die Situation jetzt. Von daher, Nasser Helm Award unterschreibe ich, macht keinen Sinn.
Ja, so ist das. Und das ist für mich auch nochmal das perfekte Beispiel, um jetzt nochmal so ein bisschen die Analogie zu den Cavs zu machen. Also, wie gesagt, die Cavs haben halt, um Qualitätsspieler zu bekommen, die, sagen wir mal, vielleicht maximal 20%ige Chance abgegeben, dass du halt an 28 oder an 25 und 26 eine Granate draftest, wie gesagt, den nächsten Kyle Kuzma oder was auch immer. Aber die Grizzlies haben jetzt einfach für nichts, für lau. Und um es nochmal zu erklären, also solange die Grizzlies nicht krass irgendwie alles bewegen und wild traden und Platz frei machen, können sie Tyreke Evans maximal die Mid-Level-Exception anbieten. Das ist um und bei 8 Millionen. Und wie viele Teams in der NBA wird es einfach geben, die mindestens genau das anbieten, weil das hat er sich verdient, hat eine geile Saison gespielt, viele Teams bieten vielleicht sogar ein kleines bisschen mehr und für wen wird sich Tyreke Evans am Ende des Tages natürlich entscheiden? Für das bessere Team und das sind einfach nicht die Memphis Grizzlies und dann, wenn du die Option hast, 2 Second-Rounder quasi für lau zu nehmen, weil du hast den ja eh nicht mehr eingeplant, dann hast du halt, mein Gott, Alter, vielleicht wird ja einer dieser Second-Rounder wirklich dann die Granate und wenn du einfach gut scoutest, kriegst du da wirklich einen Qualitätsspieler, also dass sie das nicht gemacht haben, sowas von unverständlich, ich werde richtig sauer, wenn ich drüber rede.
Ist bei mir tatsächlich auch so und ich werde aus einer zweiten Perspektive sauer, weil ich mit Tyreke Evans einfach in einem Team wo es einen Unterschied macht, ob er da ist oder nicht, wo er relevante Minuten und relevanten Basketball spielen darf, gewünscht hätte. Ob das jetzt am Ende die Boston Celtics sind, die irgendwie sekundäres, tertiäres Playmaking und Scoring bitter benötigen, oder irgendein anderes Team, ist mir einigermaßen Banane. Aber ich finde, der hat sich nach dieser ganzen Story hochgedraftet, einfach jemand, von dem du immer gedacht hast, boah, der könnte ein absoluter Superstar werden, in der Versenkung verschwunden, jetzt so wie Phoenix aus der Asche, ist er irgendwie der Spieler, wo man vor 5 Jahren dachte, das könnte er mal sein. Den will ich einfach vernünftig ballen sehen. So, das kann er bei Memphis nicht, weil ganz ehrlich, wer guckt sich Memphis Grizzlies-Spiele aktuell an? Niemand, sorry, macht halt auch keinen Sinn. So, also von mir aus, egal wohin, ich hätte ihn einfach gerne vernünftigen Basketball spielen sehen. Und das ist ein bisschen schade. So, Thema Asset Management ist halt ein bisschen dumm irgendwie gelaufen bei Memphis. Ist ärgerlich. Ich will von dir mal wissen, um mal auf die Clippers zu kommen, warum ist Lou Williams nicht getradet worden? Warum ist DeAndre Jordan nicht getradet worden? Warum ist die Situation da eine andere? Du hast, glaube ich, in deinem Video beiden eine sehr hohe Chance gegeben, zumindest Lou Williams.
90%, ja. 90%.
Bei Lou Williams ist es ja eigentlich eine ähnliche Geschichte gewesen wie bei Tyreek Evans. Jemand, wo du sagst, für den, ich glaube, ich hätte im Vorfeld, sagen wir mal so, im Vorfeld der Trade-Deadline gedacht, für DeAndre wirst du wahrscheinlich keinen First-Rounder bekommen, für Lou Williams war ich mir einigermaßen sicher, würdest du wahrscheinlich einen bekommen. So, weil der einfach jemand ist, der ein Skillset mitbringt, was bei vielen Teams extrem wertvoll gewesen wäre. Ich hätte gedacht, für den kriegst du ein bisschen was, wenn du ihn verschiffst. Ich hätte auch irgendwie gedacht, es macht Sinn, weil, was ist die Alternative bei den Clippers? DeAndre nächstes Jahr Free Agent, keine Ahnung, willst du dem in seinem Alter, mit dem, wo sich die Liga hinentwickelt, jetzt einen Max-Deal anbieten? Hat man da Bock drauf? Weiß ich nicht, finde ich tendenziell schon mal ein bisschen schwierig. Wäre er bereit, ein bisschen weniger zu nehmen? Hängt ein bisschen davon ab, ob irgendjemand anders sagt, hier ist dein Max-Deal. Bei Lou Williams hätte ich gedacht, es macht wahnsinnig viel Sinn, den Kerl zu bewegen. Seien es auch da die Timberwolves oder die Celtics oder wer auch immer so einen Jungen noch benötigt. Warum ist das nicht passiert? Die Verlängerung macht irgendwie Sinn. Ist ein kleiner Discount, würde ich mal behaupten. Ist ein guter Deal.
Boah,
warum
haben die Clippers nichts gemacht? Discount, jetzt mal ohne Scheiß.
Ja, warum haben die Clippers, beantworte mir die Frage, was der Plan der Clippers ist. Sie sind jetzt irgendwie ein Fringe-Playoff-Team.
Ja, also das ist ja dieser Mittelweg. Also das ist ja das, was du immer keinem Team glaubst, wenn sie sagen, wenn sie ein Rebuild einleiten und dann sagen, hey, wir wollen aber kompetitiv bleiben, wir reißen hier nicht alles ein. Das erzählen alle. Wirklich passieren tut's nicht. Und die Clippers machen das jetzt irgendwie schon. Und ich habe auch letztes Mal wieder drüber nachgedacht. Ich sehe es immer noch als sehr wahrscheinlich an, dass DeAndre Jordan, wenn er noch zu der Vision gehört, der Clippers, dass er da echt bleiben könnte, also wenn er annähernd einen Max-Vertrag bekommt von den Clippers und kein Team wird groß mehr bieten.
Würdest du ihm den geben? Gar nicht. Würdest du ihm den geben als Front Office der Clippers?
Also ich würde natürlich gerne einen Discount bekommen, aber je nachdem würde ich eher sagen fast ja, weil ich sehe DeAndre Jordan nach wie vor als absoluten Qualitätsspieler, ich sehe ihn eher underrated, und wenn du mir jetzt erzählst, dass du diese Struktur gemacht hast mit einem Tobias Harris, den du reinholst für einen super Vertrag, mit einem Bradley, mal gucken, vielleicht unterschreibt der ja auch einen kleinen Discount-Vertrag nach seiner enttäuschenden Saison, und dann hast du ein Team, wo du vielleicht noch Capspace freiräumen kannst für den nächsten Star, für das Gesicht der Franchise, wer auch immer es ist, ob es vielleicht Paul George ist oder wer auch immer, dann hast du ein Team, was theoretisch am Ende des Tages besser sein könnte als das Team, was du mit Blake Griffin und DeAndre Jordan hattest, weil sie beide einfach nicht perfekt zusammenpassen. Von daher finde ich es theoretisch okay, um nochmal ganz kurz auf Lou Williams jetzt spezifisch zurückzukommen, macht natürlich wahnsinnig Sinn, weil das ist ein unfassbarer Discount-Deal und das war ein Value-Deal, weil wird Lou Williams jetzt in den nächsten 3 Jahren wirklich in LA sein? Er selber würde das gerne sein, weil das ist der Grund, warum er diesen Vertrag überhaupt unterschrieben hat. Der ist massiv undervalued, zumindest Stand jetzt, aber er selber hat drüber gesprochen, ey, ich habe eine Familie, meine Kinder fühlen sich wahnsinnig wohl hier, Los Angeles ist geil, warum sollte ich irgendwo anders hingehen, nur damit ich da irgendwie 6 bis 10 Millionen mehr verdiene. Unfassbar geiler Move von ihm, finde ich sehr sympathisch, aber die Clippers haben in dem Sinn auch einfach einen cleveren Move gemacht, weil auf einmal hast du aus einem Lou Williams auslaufenden Vertrag einen Lou Williams mit einem Jay Crowder-Type 3-Jahres-Vertrag gemacht. Also der wird zur nächsten Trade-Deadline, wenn er das Niveau hält, und da gehen wir jetzt einfach mal von aus, weil wir ein bisschen gutgläubig sind, einen wesentlich höheren Wert haben. Also rein businessmäßig war das einfach ein richtig guter Deal mit Williams.
Den Move finde ich auch nach wie vor cool, aber weil du eben sagst, dann sind die Clippers in Position für einen großen Free Agent. Warum sollten die Clippers einen großen Free Agent kriegen? Die kriegst
weil
du
Los Angeles
nicht.
Cool also, ist, weil das Wetter
ja, super natürlich, ist, aber Ahnung. In Los Angeles, ich habe gehört, in Los Angeles gibt es noch eine größere Franchise, die auch massiv Max Cap Space hat, die nach wie vor reizvoller sind als die Clippers. So. Also ich sehe einfach nicht, dass die Clippers auf einmal ein Player sind für die richtig großen Free Agents. Wenn du mir jetzt sagst, DeAndre nimmt einen Discount, ja, ich finde den Typ mittlerweile auch eher unterbewertet, einfach weil er schon für mich zu kritisch gesehen wird, im Sinne von, hä, wir spielen Smallball, Skillball, wir brauchen keine großen Center mehr, ist für mich in der Pauschalität Schwachsinn. Nichtsdestotrotz wird er im Juli Juli oder so im Sommer auf jeden Fall 30. So, willst du dem 4 Jahre hinlegen? Der lebt halt schon auch von seiner Explosivität und Athletik, finde ich ein bisschen schwierig so. Also, wenn du mir garantierst, dass ich einen Discount kriege, okay. Wenn ich jetzt entscheiden müsste, einem 30-Jährigen DeAndre Jordan, so wie die Liga sich entwickelt, einen Max-Deal hinlegen zu müssen, ich würde es nicht machen. So. Ich finde den Mittelweg einfach immer ein bisschen schwierig. Ich kann ihn verstehen. Ich finde ihn auch aus Sicht der Vielleicht Clippers irgendwo nachvollziehbar. Ja, okay, ein kurzer Deal mit hohem Jahresgehalt, Paul Millsap, 3 Jahre 90 oder so. Das finde ich okay, damit kann ich leben, so. Drittes Jahr im besten Fall noch nicht voll garantiert oder so, damit kann ich leben.
Damit wirst du nicht
durchkommen. Die Frage ist, wo bringt's dich hin? Also, dass ein Doc Rivers jetzt nicht irgendwie dein Rebuild-Coach ist, macht Sinn. Da ist er einfach der falsche Mann am falschen Ort und dass die Clippers vielleicht auch einfach ein Team sind, was einfach mal damit zufrieden sein muss, ein okayes Playoff-Team zu sein, auch wenn sie vor 1-2 Jahren ein bisschen was anderes waren, aber dass sie in der Post-Chris Paul Ära vielleicht einfach ein bisschen kleinere Brötchen backen müssen. Okay, dann ist es so. Ich könnte das nachvollziehen. Ich finde das trotzdem im Gesamtbild, auch wenn ich den Lou Williams-Deal natürlich sensationell gut finde, ein bisschen schwierig, was da gerade passiert. Ich verstehe die Richtung nicht hundertprozentig, aber ich bin auch kein GM. So. Also vielleicht wird sich in den nächsten Monaten auch das Bild irgendwie fügen und man hat da im Hinterzimmer schon ein bisschen was gedealt. Ich finde das Team im Jetzt und Hier grundsätzlich erstmal charmant, so, weil ich Avery Bradley mag, weil ich Tobias Harris mag. Natürlich haben sie irgendwie auf den Guard-Positionen, sorry, Austin Rivers, so ein bisschen Probleme, aber das ist nach wie vor, wenn Gallo fit ist und DeAndre fit ist, ein Team, was irgendwie so ganz, ganz gut ist. So, jetzt nicht besonders gut, aber irgendwie ganz okay. Vielleicht ist das dann einfach der Weg zu sagen, wir bleiben so ein Bottom-Playoff-Team und versuchen uns halt über die Free Agency zu positionieren, wobei ich einfach glaube, dass du da immer einen Standortnachteil gegen die Lakers haben wirst, die sich Cap-Space geschaffen haben und weiterhin einfach das größere Team in LA sein werden. Ich glaube, das ist ein Stück weit schwierig, aber ich bin gespannt.
Ich weiß es nicht so genau, weil die Clippers natürlich auch ganz bewusst dagegen arbeiten, dass sie diesen Status eben nicht verlieren. Die haben wahnsinnig viel Boden gut gemacht und rein sportlich gesehen waren die Clippers jetzt einfach natürlich in den letzten Jahren viel, viel besser. Und ich glaube auch, dass sie da aktuell noch einen kleinen Ruf so ein bisschen genießen. Rein so trainertechnisch wird es natürlich interessant. Da müssen sie einfach nachbessern. Also da müssen sie jetzt theoretisch irgendwo einen zweiten Brad Stevens finden, um so eine neue Ära einzuleiten. Das wäre natürlich perfekt. Aber ich bin mir einfach sehr sicher, dass die Clippers selbstbewusst zumindest sind und einfach extrem mitbieten werden um potenzielle Free Agents und da einfach alles für machen werden, dass sie Space haben. Weil der einzige Grund, warum der DeAndre Jordan Deal ja nicht passiert ist, lag nicht daran, dass die Teams nicht bereit waren, First Runner abzugeben. Definitiv gab es da Teams. Aber natürlich, weil DeAndre Jordan halt Kohle verdient und rein Capspace technisch musst du halt auch Kohle zurückschicken und die Leute bieten dann halt nicht einen First Runner und einen Qualitätsspieler. Die hätten halt ähnlich wie die Cavs gesagt, ja okay, First Runner, aber dafür müsst ihr Müllkohle aufnehmen. Wie jetzt ein Tristan Thompson oder keine Ahnung, andere Teams hätten halt auch einen Scheißvertrag mit reingeschmissen und das wollen die Clippers natürlich nicht. Die wollen flexibel bleiben, trotzdem noch einigermaßen gut bleiben und ey, ich find's nachvollziehbar. Also man muss einfach ein kleines bisschen abwarten und die finale Messe ist da einfach noch nicht gelesen.
Sehe ich ein, worüber wir noch gar nicht geredet haben, will ich jetzt auch nicht mehr in epischer Breite machen. Wir müssen noch ein bisschen über das All-Star-Weekend und so reden. DeAndre Jordan hat halt auch eine Player-Option über, was sind's, 24 Millionen oder was im nächsten Jahr? Also ganz ja, ehrlich,
vielleicht, puh, vielleicht wenn ich DeAndre bin, schenkt den Clippers ich, halt echt. Also ich weiß nicht,
also ob ich opte da rein. Tut. Ja, keine Ahnung. Nicht. Aber ich meine, die Frage ist natürlich immer, das ist das gute alte Spiel. So, wird DeAndre Jordan mit seinem nächsten Vertrag, wenn er jetzt nicht die Option zieht, wird er pro Jahr mehr als 24 Millionen verdienen? Ich würde sagen zu 90% nein, aber sein Gesamtvolumen wird natürlich höher sein. Er wird halt einen Vertrag unterschreiben, der Minimum, keine Ahnung, 70, 80 Millionen irgendwie umfassen wird. Die hast du dann halt safe.
Der egal, ob du dir beide Beine brichst. 20 Millionen pro Jahr Spieler und weniger wird er nicht unterschreiben.
Klar, nö, aber mit Sicherheit auch nicht mehr als 24 Millionen. Das sollte mich wundern, wenn er die bekommt. Ist halt eine spannende Frage. Also vielleicht zieht er sie auch einfach und die Clippers verlagern das ganze Thema einfach nochmal ein Jahr und schauen dann weiter und sind halt bis dahin einfach ein okay bis gutes Team. So, warum nicht? Könnte ich auch nachvollziehen. Wird auf jeden Fall spannend für die Clippers-Fans in diesem Sommer.
So ist es selbstverständlich. Jetzt weiß ich gar nicht, worauf du eben nochmal kurz transitionen wolltest, aber
aufs All-Star-Weekend dachte ich. Ich dachte, wir reden nochmal
noch kurz über Blake Griffin und die Pistons reden.
Ach, ja, dann bauen wir uns
ab. Ja, also okay. Das ist ja natürlich Teil der ganzen Geschichte. Die Pistons haben Qualität abgegeben. Tobias Harris, geiler Typ, hat phasenweise wie Prime Mello gespielt in der Saison. Hat auch beim All-Star Weekend übrigens gezeigt, um auch mal da kurz den Übergang zu finden. Alter Schwede, hat der einen wunderschönen Wurf. Yep. Und wie der Mann abgeliefert hat. Der trifft da einfach 13 seiner ersten 15 Würfe und liefert insgesamt...
Und kriegt dann den Tegli.
Bitter, also kriegt... ist dann einfach mal so rapide abgekühlt. Gefrierbrand auf einmal aus den letzten zwei Positionen. Sehr, sehr schade, aber das fand ich schön zu sehen. Und da haben sie einfach einen guten Deal gemacht. Tobias Harris ist gut. Avery Bradley ist halt spannend. Ich habe fast damit gerechnet, dass der auch nochmal bewegt wird, ehrlich gesagt.
Yo, aber natürlich OKC.
Leider, ja genau, Teams wie OKC hatten einfach zu wenig Assets, um da irgendwie das interessant zu machen. Und ich glaube halt echt, dass die Clippers darauf pochen, dass wir haben, wie gesagt, das jetzt schon oft betont, der Capspace-Markt ist einfach klein. Es gibt wenig Teams, die Bock haben, Kohle auszugeben, und es wird original niemanden geben, und das ist halt krass und bitter für Avery Bradley, weil vor zwei Jahren hätte es Teams gegeben, die hätten ihm, glaube ich, nahe Max-Vertrag gegeben, also jetzt mal ohne Scheiß, und jetzt wird es kein Team geben, was ihm irgendwie, sagen wir mal, 4 Jahre 70 gibt. Niemals, niemals, nicht annähernd. Und vielleicht ist es dann soweit, dass die Clippers ihn überzeugt bekommen, hey, so, was sagst du zu 3 Jahren 40? Oder vielleicht zu 3 Jahren 33? So, kriegen sie eventuell Avery Bradley da überzeugt? Und wenn sie das schaffen, dann war es theoretisch ein guter Deal, obwohl ich natürlich immer sage, hey, wenn du mit Blake Griffin jemanden tradest, der für mich, wenn er gesund bleibt, noch so Fringe-Top-10-Player der Liga ist, dann kannst du es auch nicht unbedingt als Gewinn sehen.
Ja, das ist halt die ganz große Frage. Bei Blake ist halt der Vertrag einfach auch ein Thema so. Ich liebe Blake nicht so sehr wie du, aber ähnlich. Nichtsdestotrotz ist das halt ein Typ mit ordentlich ausgeprägter Verletzungshistorie und hat halt einfach einen Riesendeal am Hacken. So, das kann schon sein, dass in 2-3 Jahren, ich wünsche es ihm nicht, aber es ist nicht unmöglich, dass in 2 Jahren der Blake-Deal einfach richtig scheiße aussieht. So, den sind die Clippers jetzt los, in Anführungsstrichen, auch wenn du niemals irgendwie deinen Franchise-Player traden möchtest eigentlich. Für die Pistons ist das so ein Deal, ehrlicherweise, wo ich am Anfang dachte, boah, gefällt mir irgendwie nicht so richtig gut. Mittlerweile denke ich, das hat halt ein bisschen mehr Perspektiven als das rein Sportliche. So, für die Pistons geht es halt auch darum, die scheiß Halle mal auszuverkaufen. So, das hat halt die letzten Jahre überhaupt nicht funktioniert. So, du wirst jetzt mal zu einer Franchise, die zumindest mal interessant ist, über die man spricht, die einfach einen Superstar hat, ob der sportlich noch Top 10 ist oder Peng. Blake Griffin ist einer der größeren Namen, den diese Liga hat, und das auch völlig zu Recht. Den hast du jetzt an Bord. Über den sportlichen Fit können wir gleich nochmal reden. Aber für die Pistons ist einfach das genau das Ding, worüber wir eben geredet haben. Ein durchschnittliches Playoff-Team zu sein, was sicher in die Playoffs kommt und, keine Ahnung, genauso sicher in der zweiten, spätestens dritten Runde rausfliegt, das ist für die Pistons okay. So, das ist halt einfach ein Fortschritt. Damit wären sie nicht unzufrieden und nicht völlig unzufrieden.
Okay sein.
Ganz genau, da wärst du halt wahrscheinlich anstelle der Pistons damit einigermaßen zufrieden. Ich glaube, dass da dieser Deal ein Schritt in die richtige Richtung sein kann. Wenn du mich fragst, ob die Pistons jetzt auf dem Weg sind, ein echt richtig gutes Team, ein potenziell gefährliches Team zu sein, würde ich sagen, nö, nicht wirklich. Ich finde den Fit irgendwie ganz charmant, auch nicht hundertprozentig geil, aber da reden wir gleich nochmal drüber. Aber man darf halt nicht außer Acht lassen, dass es nicht für jedes Team darum geht, ein Contender zu sein. Für die Pistons ist einfach Platz 5, 6 einigermaßen safe, eine ausverkaufte Halle, irgendwie Merchandise-Einnahmen und so weiter und so fort, einfach was gut ist und was vielleicht auch einfach mal ausreicht, zumindest für ein paar Jahre. Und dann schaut man mal weiter. Die haben einfach andere Baustellen als, keine Ahnung, die Warriors, Cavs und Celtics. Das ist einfach eine andere Liga und das wäre auch okay. So, von daher kann ich das aus der Perspektive, finde ich den Deal mittlerweile irgendwie in Ordnung. Und wie viele Optionen haben denn die Pistons sonst, einen Spieler mit dem Resümee, mit dem Namen eines Blake Griffin zu bekommen? Ich würde sagen, keine. Kein riesen Free Agent geht zu den Detroit Pistons. So, haben sie eine riesen Draft-Historie, wo man sagt, Alter, haben die viele Megastars rangedraftet? Nein. So, also dein einziger Weg, dich wirklich so zu positionieren, einen richtig, richtig guten Jungen zu bekommen, der eine Liga Namen hat, ist halt über einen Trade. Und da finde ich, haben sie einen guten Job gemacht. So, Blake ist immer noch jemand, wenn er fit ist. Wir haben immer gesagt, so 20, 10 und 5 in den paar, ich glaube, 8 Spiele oder was die er gemacht hat, ist er bei 20, 8 und 6 gerade bei den Pistons unterwegs. Unfassbar ineffizient, trifft seinen Wurf noch nicht. Aber man sieht schon, dass das nach wie vor einfach ein unfassbarer Qualitätsspieler ist. Der Fit mit Andre Drummond ist irgendwie noch am Wachsen, aber ich finde ihn tendenziell erstmal irgendwie gar nicht so verkehrt, irgendwie ganz interessant. Jetzt hast du halt deinen Superstar, jetzt bist du halt mal wieder jemand. Ich find's irgendwie ein bisschen schade, weil mich interessieren die Pistons immer noch nicht. Und daher hat auch nicht Blake Griffin irgendwas dran geändert. Das finde ich so ein bisschen, ja, ärgerlich. So, der geht jetzt für mich so ein bisschen aus dem Rampenlicht. Aber aus Sicht der Detroit Pistons finde ich das, je länger ich drüber nachdenke, einfach nachvollziehbaren Move.
Ja, sie sind definitiv ein Gewinner. Also ich finde es echt unfassbar, wie sie es Jahr für Jahr schaffen. Und wir sagen es ja immer wieder, die Detroit Pistons sind ein Team, die machen ihre großen Moves immer während der Season, weil sie halt zu 0% ein Free-Agency-Player sind. Das machen sie die ganze Zeit schon. Und dass sie jetzt wirklich in der Lage waren, irgendwie noch einen Superstar zu bekommen, auch wenn viele Hater ihn da schon längst nicht mehr sehen, ist für mich ein sensationeller Move. Ich finde es auch sportlich interessant. Sind die Pistons Stand jetzt irgendwie ein total gutes Team? Nein, aber dieses Roster ist auch sowas von flawed. Also da müssen sie jetzt einfach ausmisten und einfach Qualität dazu gewinnen. Und ich glaube, dass du in zukünftigen Free Agencies wirklich einfach in zukünftigen Sommern einfach dann ein größeres Argument hast, zu sagen, hey, wir haben einen Andre Drummond, wir haben einen Blake Griffin und auch da der sportliche Fit ist natürlich theoretisch nicht perfekt, ey, aber ich verweise immer wieder darauf, guckt euch bitte einfach mal an, wie so die Werte der Clippers waren mit DeAndre Jordan und Blake Griffin auf dem Court. Die haben wirklich über weite Phasen eins der besten Offensive Ratings der Liga wirklich abgeliefert. Also man kann nicht behaupten, dass die Offense nicht funktioniert hat, weil die beiden nicht zusammengepasst haben. Das ist schlichtweg falsch und deswegen finde ich es auch nicht so dramatisch. Ich finde es auch allgemein nochmal spannend, wollte ich auch nochmal kurz einen Exkurs machen, bin ich auch nochmal drauf gestoßen, weil man immer wieder darüber spricht, in dieser heutigen Spacing Offense, oh, du kannst dir so ein Non-Spacing Big eigentlich nicht mehr leisten. Und dann guckt doch einfach mal bitte bei Basketball Reference oder wo auch immer ihr wollt durch, individuell, welche Spieler liefern die besten Offensive Ratings der Liga. Und immer wieder werdet ihr in den Top 5 wirklich extrem eigentlich offensiv limitierte Leute finden. Ihr werdet einen Clint Capella finden dieser Saison, ihr werdet einen DeAndre Jordan finden, ihr werdet auch noch einen Rudy Gobert finden. Also das finde ich ein unfassbar spannendes Thema und ich glaube echt daran, dass die Detroit Pistons ein sehr gutes Team sein können, wenn sie einfach die richtigen Moves dazu machen. Und ich glaube auch tatsächlich, dass es für Blake Griffin am Ende wirklich ein Blessing in Disguise sein könnte, weil der Mann hat so viel durchgemacht mit seiner ganzen Verletzungshistorie. Vielleicht ist es gar nicht schlecht für ihn, dass er jetzt so ein bisschen aus dem Spotlight, aus Hollywood einfach so ein bisschen rausgeht und sich einfach mal auf Basketball konzentriert. Aber es wird natürlich extrem spannend, weil, ey, will Blake Griffin gerade in Detroit sein, wenn er sich's aussuchen könnte? Selbstverständlich nope. Nicht. Der hat sein Leben in Los Angeles geliebt. Der hatte alles da, der hatte nicht nur irgendeine Kardashian da, der hatte einfach wirklich sein komplettes Leben da, hat alles genossen, war so der perfekte LA-Guy. Jetzt ist er beim kompletten Gegenteil. Aber wer weiß, wenn es sportlich läuft, kann ich mir auch vorstellen, dass er sich da committet und dass das eine gute Geschichte wird am Ende des Tages.
Ja, am Ende des Tages ist es halt der sportliche Erfolg, der dann auch darüber entscheidet, inwieweit man bereit ist, sich zu committen und inwieweit man Bock hat. Ich verweise an der Stelle immer noch darauf, Andre Drummond ist fucking 24. Ja, so, Mann. Der ist 6 Jahre in der Liga, der Kerl ist 24.
Und was für einen Schritt
der
nach vorne
einfach
hat er gemacht?
Richtig, so. Richtig
bisschen
gut.
Bisschen overrated vielleicht, aber trotzdem einen großen Schritt nach vorne gemacht.
Ja, Alter, das ist 15 und 15, das präsentieren nicht allzu viele Leute mit weit über 50% aus dem Feld und mittlerweile über 60% von der Linie und irgendwie seinen 3,5 Assists oder was es gerade sind. Also der ist einfach absolut verbessert und nach wie vor ein Baustein, um den rum man auch mit einem für mich immer noch guten Coach Stan Van Gundy einfach bauen kann. Natürlich haben sie wahnsinnig viel Gemüse dabei, wo sie aussortieren müssen, wo sie einfach jetzt schauen müssen, sich über kluge Moves mit Augenmaß irgendwie da ein Team ranzubauen, was funktionieren kann mit diesen beiden Cornerstones, wenn man so will. Ich bin vom sportlichen Fit etwas weniger überzeugt als du, aber wenn die Pieces drumherum gut sind, dann kann das schon funktionieren. Du brauchst jetzt einfach wirklich 3 Jungs, die ballern können, die du nicht stehen lassen kannst. Blake hat mittlerweile zumindest den Status, dass du ihn nicht offen stehen lässt, so nimmt seine 5-6 Dreier per Game. Also das ist schon jemand, der dir mittlerweile dieses viel zitierte Spacing schon gibt, zumindest was die Art und Weise, wie du ihn verteidigst, angeht. Also ich finde den Fit so irgendwie okay, ich finde ihn nicht dramatisch schlecht.
Oh, ich habe eine Bold Prediction für dich. Ich habe eine ganz
spontane,
sinnlose Bold Prediction für dich. Ich glaube, dass Andre Drummond in 3 Jahren, in spätestens 3 Jahren, 4 Dreier-Attempts pro Spiel nimmt und über 35% seiner Versuche treffen wird.
Ja, also ich meine, Wetteinsatz kannst du dir ausdenken, musst du mir auch nicht mehr zur Vorlage geben. Ich unterschreibe alles, was du sagen könntest. Also, ich finde Improvement schön und der Mann hat weiche Hände, das haben wir auch immer wieder gesagt, aber nein, einfach nein. Ja. Also ja, die Wette nehme ich gerne an.
Aber 2 Punkte nochmal zu den Pistons. Also was ich im Nachhinein noch einsehen muss, und das habe ich deutlich heftiger noch, lag ich da daneben als du. Ich glaube, was man inzwischen wirklich sagen kann, und das habe ich mehr unterschätzt als du, wie gesagt, Blake Griffin ist ein geiler Point Forward und der kann deine Offensive laufen. Aber ich habe es mir einfacher gestellt, dass es am Ende des Tages ist, du brauchst neben ihm trotzdem einen guten Point Guard. Du brauchst nicht Chris Paul, du brauchst keinen krassen Floor General, aber du brauchst schon mehr als das, was die Clippers letztendlich jetzt meistens neben ihm hatten. Vielleicht hätte es ein Theodosic sein können, wenn er einfach gesund geblieben wäre. Letztendlich war es er aber nicht. und es hat bei den Clippers halt nicht gereicht, dass dann auf einmal nur ein Lou Williams oder nur ein Austin Rivers auf einmal die Offensive laufen soll. Das funktioniert einfach nicht. Ob es ein Reggie Jackson ist, da mache ich auch noch ein großes Fragezeichen hinter. Und mein zweiter Punkt, weswegen ich eben gesagt habe, das Improvement von Andre Drummond ist ein bisschen overrated. Da finde ich echt ganz interessant, weil das wird uns ja auch manchmal vorgeworfen, so dieses Stat-Up-Leser. Und ich kriege wirklich, ich reg mich darüber nicht auf, aber wenn ich immer wieder höre, boah, Andre Drummond ist so unfassbar improved und er ist auf einmal einer der besten Passing-Big-Man der Liga, guckt euch doch bitte einfach mal die Assists an, das könnt ihr relativ leicht im Internet machen. Die Pistons und Stan Van Gundy haben sich einfach dafür entschieden, wir lassen jetzt einfach verdammt viele Dribble-Handoffs laufen. Das, was zu diesen ganzen Assists führt, ist, dass Andre Drummond den Ball fängt, wirklich einfach irgendwie so ein bisschen da und dann einfach den Ball weitergibt und jemand wirft. Das braucht Skill und das braucht Spielübersicht und das kann auch nicht jeder Center, aber zu behaupten, dass Andre Drummond jetzt diesen unfassbaren Schritt gemacht hat, einfach als Passgeber und alle stellen sich vor, dass er jetzt verrückte Assists macht, ist definitiv übertrieben.
Sehe ich absolut ein. Und um das mit den Pistons, das Segment abzuschließen, du hast eben gesagt, Blake Griffin braucht keinen Floor General neben sich, er braucht einen General Floor Manager, dann reicht das völlig aus, um mich nochmal zu zitieren von ein paar Monaten. Ich will von dir nochmal wissen, bevor wir hier so langsam aber sicher auf die Zielgerade einsteuern, wir müssen die Transition zum All-Star-Game schaffen. Ich will von dir eigentlich in einem relativ kurzen Take mal das Komplettpaket wissen. Wie hast du das All-Star-Game geguckt? Wie war deine Vorfreude? Inwieweit warst du vielleicht enttäuscht oder positiv überrascht und was waren so dein Highlight und dein Lowlight? Jetzt mal wirklich in kurz. Du musst jetzt nicht einen vollen Rant oder eine volle Feierei abhauen, aber wie hast du für dich das All-Star-Weekend in LA 2018 erlebt?
Also der Hype war sehr groß. Spätestens mit der Nachricht, dass Aaron Gordon den Dunk-Contest verpassen würde, habe ich mir schon angefangen, Sorgen zu machen. Und es gibt diverse Freunde, die das verifizieren können. Habe ich die Aussage getätigt, oha, der Dunk-Contest könnte am Ende des Tages eine Riesenenttäuschung werden. Aber fangen wir mit dem Freitag an. Habe ich definitiv nicht live geguckt, lohnt sich auch nicht. Habe ich mir Samstagmorgens im Real-Life gegönnt, habe ich mir das Spiel angeguckt, die Rising Stars Challenge, selbstverständlich nicht das Celebrity Game, fand ich nett. Highlight war Bogdan Bogdanovic, Lowlight war, dass einfach als Bogdan Bogdanovic so unfassbar heiß war, die Leute ihm nicht mehr den Ball gegeben haben. Also was war denn da los? Keine Ahnung, ob das ist, weil er halt ein White Boy ist oder so, aber das war so ein bisschen lächerlich, hätte ich gerne noch mehr gesehen, war richtig geil, vollkommen zu Recht natürlich auch der MVP gewesen, schön, dass die Kings mal was zum Feier hatten. Dann der Samstag musste ich erstmal eine extrem bittere Niederlage verdauen, weil wir haben beim Volleyball 0-3 gegen den Tabellenvorletzten verloren.
Gift.
Das war echt heftig und ich habe auch richtig scheiße gespielt. Also ich war sauschlecht gelaunt, hab dann aber mit meinem guten Kumpel Lukas, der auch gleichzeitig mein Teammate ist, haben uns auf der Rückfahrt in Landau waren wir irgendwo, also tief in der Pfalz, haben wir übrigens ein extrem unterschätztes Bier kennengelernt, ne? Ohne Scheiß, ich sag's euch jetzt, das Silberpilz aus der Pfalz. Und es gibt zwei. Es gibt das Silberpilz, das ist was zum Trinken. Und wenn ihr mal was Feines haben wollt, es geht so ein bisschen in Richtung Jever, könnt ihr das Lord nehmen. Das kommt aus derselben Brauerei, zwei verschiedene Biere, absolut überragend. Naja, davon haben wir uns ein paar reingetankt und dann sind wir nach dem Spiel sind wir zu Lukas in die WG gefahren, haben uns das mit ein paar Leuten noch angeguckt. Simon war auch mit dabei, Shoutout. War sehr nice. Also Dreier-Contest haben wir auf jeden Fall gehypt, war schön zu sehen. Skills-Challenge, ja, fand ich total langweilig irgendwie. Diesmal ist irgendwie so ein bisschen witzlos, weil es einfach nichts mit Skills zu tun hat. Und Dunk-Contest war dann eine pure Enttäuschung. Also jetzt mache ich mal kurz Pause, kannst du was dazu sagen und dann kommen wir zum All-Star-Game am Sonntag.
Das ist ja der massive Downer, ja. Also ich will das jetzt hier auch eigentlich, das war gar nicht meine Absicht, dass das jetzt hier auf so einen All-Star-Weekend-Rant irgendwie hinausläuft. Bei mir ist das ja immer schon so ein
war
Ding
das
gewesen.
War das so ein Rant? Ich hab's gar nicht so negativ
aufgefasst. Nein, aber von mir kommt jetzt eventuell einer, das meinte ich. Nein, also bei mir war ja immer so das Ding, ich fand das All-Star-Weekend tendenziell immer eigentlich schon überflüssig bis scheiße so. Da waren immer so ein, zwei Highlights dabei, die ich mir ganz gerne angeguckt habe. So als Gesamtinszenierung war das halt nie meins. So, ich kann verstehen, warum Leute sich das reinziehen und cool finden. Für mich war das halt immer irgendwie nix. So Rising Stars Challenge, ja sorry, interessiert mich halt nicht. All-Star Game war für mich halt das Schlimmste, also die sinnloseste Scheißveranstaltung des Jahres, so die letzten Jahre, macht einfach, warum soll ich, und das ist jetzt wirklich eine persönliche Geschichte, ich verstehe jeden, der sich das gerne anguckt und würde das auch nicht wert wollen, aber warum soll ich mir irgendwie No Defense hier, Eliop, und Stopf mal ein bisschen angucken. Macht für mich halt gar keinen Sinn. Also hat für mich absolut null Reiz. Wirklich Zero, wie die Oma von der Cola Diet sagen würde. So Dreier-Contest fand ich immer cool, weil ich aber auch so, weiß ich nicht, Ästhet-Fan bin und ich Leuten gerne beim schönen Shooting zugucke. So, wenn jemand einen schönen Wurf hat, dann gucke ich mir das gerne an. Und das ist relativ schnell beendet. So, ist ein recht kompaktes Segment, gucke ich mir irgendwie gerne an. Habe ich mir auch dieses Jahr im Real Life dann wieder angeguckt, weil ich ja bis Sonntagabend auf einer Messe gearbeitet habe, dementsprechend nichts live gucken konnte. Habe mir das aber alles im Real Life angeguckt. Fand ich irgendwie ganz nett so. Hatte natürlich mit Devin Booker und seinem Rekord irgendwie einen ganz, ganz charmanten Höhepunkt so. Ansonsten Tobias Harris, als er mal ganz kurz völlig Feuer gefangen hat und dann komplett abgekühlt ist, war irgendwie auch eine interessante Geschichte. Das gucke ich einfach gern. So, und dann der Dunk-Contest, der ja immer so das Ding ist, an dem sich alle Geister irgendwie scheiden und wo man jetzt von, war einer der Besseren der letzten Jahre bis, was für eine Zeitverschwendung, irgendwie alles gelesen hat, so in der Rezeption danach. Ich fand ihn mies, so. Ich fand die Dunk-Contests aber relativ regelmäßig mies, weil für mich, wenn ich mir so ein Recap angucke und Highlights angucke, finde ich das irgendwie okay. Da sind schöne Dunks bei, auch wenn sie nicht die Welt neu erfinden. Das kannst du halt nach so und so vielen Jahren nicht mehr. Aber wenn du dir das im kompletten Live oder Real Life anguckst, ja, dann siehst du halt so 70% Mist-Dunks, Dunks, die nicht funktioniert haben. Finde ich halt nicht geil. So, also gibt mir halt nichts, finde ich nicht spannend. So, liegt halt in der Natur der Sache, dass das dazugehört. Für mich ist es nichts. Es ist irgendwie zäh und dann, weiß ich nicht, muss ich mir 7 Minuten lang irgendwie Victor Oladipo angucken, wie er halt den Dunk nicht hinkriegt, was ich ihm nicht persönlich vorwerfen würde, aber was bei mir jedes Hype-Level halt killt. So, dann hilft es mir auch nicht, wenn er dann auf einmal irgendein Ding gut stopft, wenn ich halt davor 7 Minuten da gesessen habe und gewartet habe. Vielleicht klappt's ja diesmal. So, also ich fand den Dunk-Contest in diesem Jahr mal wieder irgendwie seltsam. Fängt für mich damit an und das ist eines der größeren Dinger. Ganz ehrlich, die Jury, willst du mich verarschen so? Also,
oh, Junge.
Wen haben wir denn nächstes Jahr in der Jury, Alter? Gundula Gause, Christian Clerici und Mark Terenzi? Oder was soll denn so ein Scheiß? Also warum setze ich denn Leute in die Jury, die mit diesem Sport nichts zu tun haben, die keine Ahnung davon haben und dann halt irgendwie völlig random irgendwelche Zahlen hochheben? So, nächstes Thema, wo wir letztes Jahr uns, oder ich mich insbesondere, schon extrem drüber aufgeregt habe, bei der ganzen Aaron Gordon, Zach Levine-Thematik, für mich halt die fehlende Varianz in der Bewertung. So.
Absolut. Es ist halt,
mach einen überragenden Dank, kriegst eine 10, mach einen absolut misslungenen Scheiß Dank, kriegst eine 7.
Ja, mach keinen Dank, so. Du kriegst eine 6.
Damit genau, mach nichts, also Quote auf den 6. Platz und du kriegst eine 6. Was soll so ein Scheiß? Also für mich ist halt ein Dank, der nicht funktioniert hat, dann halt ehrlicherweise eine 0. Ja, eine 0 oder eine 1, weil er kreativ war, keine Ahnung. Aber das würde dann zumindest dazu führen, dass nicht man das Gefühl hat, da gewinnt jemand, weil er halt irgendwie so konstant ganz okay war, nicht so richtig verkackt hat, nie so richtig gut war. So für mich halt so die Aaron Gordon-Thematik beim Zach Levine-Ding. War für mich der falsche Gewinner damals, was auch an diesem System gelegen hat, dass halt irgendwie jeder Dank, der einigermaßen gut war, sofort eine 50 war, absolute 50 so, und alles, was halt völlig Grütze war halt dann eine 44. So, das macht halt einfach keinen Sinn. Also so macht dieses Voting-System keinen Sinn. Man kann über die Teilnehmer streiten, braucht man die Superstars, finde ich nicht. Braucht man nicht unbedingt, man braucht ein bisschen ein anderes System, dass es alles komprimierter ist, dass es ein bisschen mehr Ausschläge in der Bewertung gibt, dass da Leute in der Jury sitzen, die irgendwie da einen Grund haben, da zu sitzen. Und dann gucke ich es mir auch gerne wieder an. Und ich erwarte von den Leuten auch nicht, dass sie irgendwie, keine Ahnung, die Welt neu erfinden. Das wird halt schwierig. Ein bisschen mehr Kreativität fände ich gut. Ich fand aber auch so Larry Nance Tribute an seinen Alten fand ich irgendwie okay. Ich fand auch den Vince Carter Tribute irgendwie okay. Das ist ja nie so gut wie das Original. Es ist nicht so gut wie das Original, aber ich finde es irgendwie okay. Das kann ich mir angucken, da fühle ich mich nett unterhalten. So. Kann ich mit leben. Aber insgesamt war das All-Star-Weekend wie immer für mich ganz individuell persönlich. Wie gesagt, ich will jetzt auch keinen Hate bei unseren Hörern bekommen. So, wenn euch das unterhält, guckt es euch an, alles cool. Für mich ist es Zeitverschwendung. Ich würde mir wünschen, streich das Ding. Kümmere dich lieber um den Schedule, um irgendwie Playoff-Reseedings und um andere Geschichten. Gib mir mehr als Leuten beim, hey, dieses Jahr im All-Star-Game spielen wir auf jeden Fall alle Defense. Ja, es spielt halt 5% mehr Defense als sonst und am Ende ist es immer noch so ein Schaulaufen. Oh, mein Highlight vom All-Star-Weekend.
Das ist unfair.
Um es zusammenzufassen, mein Highlight vom All-Star-Weekend war Jimmy Butler, der offenbar zu verkatert oder zu bocklos war, um mitzuspielen. Das fand ich geil.
Lou Williams gefällt das. Nein, also
ja, ist mir doch
egal. Kommen wir nochmal kurz auf den Samstag zurück. Ich sehe es auch absolut genauso. Und ich hatte ja auch bei YouTube, wie gesagt, ich hatte eigentlich nicht das Gefühl, dass ich sonderlich krass gerantet habe, weil ich habe mich solide unterhalten gefühlt bei dem All-Star Weekend, muss ich auch selber so sagen. Aber wenn ich halt sage, der All-Star, also der Dunk-Contest war eine Enttäuschung für mich, dann liegt das halt nicht daran, dass ich irgendwie den Spielern jetzt krass was vorwerfe und dann habe ich auch so 10 bis 20 lustige Leute in den Kommentaren gehabt, die dann so diesen Klassiker gefahren sind. Boah, du kannst doch selber gar nichts, warum erlaubst du dir das, da zu meckern? So, ey, mach's doch selber besser. Geiles Argument, selbstverständlich. Nein, bei mir geht's ja darum, dass die NBA einen Riesenfehler gemacht hat. Ey, guckt euch bitte nochmal, und ich mach's ohne Scheiß, ich mach's, glaube ich, jeden Monat. Ich guck mir jeden Monat den 2016er Dunk-Contest an. Für mich, natürlich, ich bin, naja, so jung bin ich leider nicht mehr, aber für mich trotzdem, auch wenn man sich alle anderen Dunk-Contests anguckt, der großartigste Dunk-Contest aller Zeiten. Aber was war das Geile daran? Das Geile war daran, jemanden zu sehen, nach einem Dunk, Shaq zu sehen, wie er einfach nur den Mund offen hat und es nicht fassen kann. Oder Dikembe Mutombo, dem wirklich fast die Zähne rausspringen, weil er es einfach auch nicht Absolut. Fassen kann, was gerade passiert ist. Und ich möchte nicht nach einem Dunk den fetten DJ Khaled, tut mir leid. Also ich möchte jetzt, jeder darf so viel wiegen, wie er will. Also das war jetzt nicht so gemeint, tut mir leid. Aber was soll das? Was soll das? Und da hat für mich die NBA einen Riesenfehler gemacht, dass sie da immer so gehen, die wollen damit irgendwie das mehr in die Allgemeinheit, glaube ich, bringen. Dann wollen sie erzählen, ey, Alter, wir haben DJ Khaled dabei, wir haben Chris Rock und wir haben Mark Wahlberg. Die haben da alle nichts zu suchen. Nimm einfach 5 NBA-Legenden und damit hast du es schon mal geschafft. Zweiter Punkt, das Voting. Also, ich glaube, der einfache Grund dahinter ist, sie wollen halt verhindern, dass jemand, der seinen ersten Dank nicht schafft und eine Null bekommt, dann ist es ja natürlich witzlos. Der muss seinen zweiten Dank nicht mehr versuchen, weil er kommt nicht mehr ins Finale. Aber die Wahrheit ist halt, wenn jemand einen Dank nicht schafft und keinen Dank abliefert, dann gehört er halt auch nicht ins Finale. Also darum machst du es dann einfach nicht so und machst diese Abstufung. Weil das ist dann auch wieder der dritte Punkt, dass im Ami-Land, und ich glaube, das ist echt so ein Problem, dann muss immer die 50 gezückt werden. Es ist kein vernünftiger Dunk-Contest, wenn ich irgendwie 8-mal die 50 gezückt wurde. Das ist doch völliger Schwachsinn, Alter. So eine 47 kann doch auch super sein. Nur heutzutage ist es halt so, dass also alles, was unter 45 ist, ist halt so, oh, das war ein richtiger Scheißdank. Und so sollte es halt absolut nicht sein. So, Rant vorbei.
Das ist ja genau das, was mich letztes Jahr schon so aufgeregt hat. Aber das ist, glaube ich, was einfach nicht nur im Ami-Land, aber da natürlich insbesondere, aber hier ganz genauso. Also diese, es muss halt immer der Superlativ sein. So, wenn du 48 aus 50 machst, ja, dann war es halt nicht so richtig geil. Und das ist einfach eine Erwartungshaltung, die dumm ist, weil es natürlich dazu führt, dass du so inflationär mit 10 und 50s um dich wirfst, dass halt keine Vergleichbarkeit und keine Abstufung mehr stattfindet. Jeder Dank, der halt sehr gut war, ist dann halt eine 50. Und ob dann jemand heftig gut, unfassbar krass oder historisch großartig war, ändert in der Bewertung halt nichts. Es bleibt eine 50, weil schon der sehr gute Dank eine 50 war. Und das macht halt einfach keinen Sinn. Also es bringt halt das komplette System durcheinander und führt halt dazu, dass man am Ende sich drüber streitet, ob der jetzt der Richtige gewonnen hat oder nicht oder doch, dass man da so taktisch rangeht und sagt, okay, wenn ich jetzt alle Dunks so ganz gut mache, ohne die Gefahr, dass ich einen verkacke, so, dann kriege ich relativ viele Punkte und werde wahrscheinlich im Finale sein. Das ist halt Schwachsinn so. Also das finde ich irgendwie ungeil. Aber mein Gott, es ist das All-Star-Weekend, es ist irgendwie lockere Unterhaltung und das ist alles auch, finde ich, so mehr oder weniger in Ordnung. Es ist ja einfach nicht meine Veranstaltung, von daher muss ich damit vielleicht auch einfach leben und wer es mag, soll sich's angucken. Ich lasse es halt einfach bleiben, das ist ja auch irgendwie völlig in Ordnung. Von daher schauen wir mal, vielleicht sehen wir nächstes Jahr den Draft oder die Draft, wie auch immer, der Teams dann wirklich live. Das wäre eine schöne Neuerung. Das wäre auf jeden Fall was für mich nochmal so ein bisschen neue Dynamik, neuen Salt irgendwie reinbringen würde, dass ich es mir auf jeden Fall angucken würde. Mal schauen. Also Adam Silver ist ja prinzipiell ein, ich würde sagen, Ferndiagnose, ein progressiver Mensch, jemand, der Neuerungen offen gegenübersteht, nicht alles macht, aber zumindest nicht ganz so David Stern-mäßig einfach am Alten festklebt, sondern auch sagt, ey, vielleicht müssen wir Dinge auch einfach mal überdenken, wie zum Beispiel das Playoff-System. Vielleicht müssen wir die Conferences aufweichen, vielleicht müssen wir sagen, wir spielen 1 bis 16 Seeden durch und geben uns als NBA-Gemeinde, Zuschauer, wie auch immer, die Chance, dass die zwei wirklich ehrlich, in Anführungsstrichen, besten Teams dieser Liga auch im Finale gegeneinander spielen. Die Chance gibt es aktuell so in der Form nicht, jedenfalls nicht per se. So aktuell die beiden mit Abstand besten Teams dieser Liga sind die Rockets und die Warriors. Die können halt nicht in den Finals gegeneinander spielen. Da scheint ein bisschen Offenheit zu sein. Ich finde es ganz charmant. Bin gespannt, wie sich das noch entwickelt und ob es da wirklich so eine tiefgreifende Änderung und Anpassung, Revolution würde ich es fast nennen, geben könnte. Finde ich ganz spannend. Wir haben, glaube ich, schon mal drüber geredet. Ich fände es geil. Also ich fände es, je nachdem, wie man es dann wirklich ausgestaltet, prinzipiell den Ansatz zu sagen, wir finden ein Format, wie auch immer das im Einzelnen aussieht, was genau diese Möglichkeit eröffnet, dass die beiden besten Teams in den Finals gegeneinander spielen. Scheißegal, ob ich das eine im Westen und das andere im Osten habe. Und auch da gibt es ja Teams, die halt mehr oder weniger random in der Conference gelandet sind. Vielleicht eine, in der sie eigentlich nicht wirklich gehören. So, das finde ich prinzipiell erstmal positiv. So, wie man es dann macht, ob es passiert, wie die Feinheiten sind, anderes Thema. Aber zumindest zu sagen, wir gucken uns das mal an, finde ich zumindest erstmal schön.
Ja, so ist das. Und dann denke ich auch, dass wir bei dem Thema sind. Nur noch mal kurz, um den Counterpol so ein bisschen zu liefern, weil du gerade so meinst, All-Star-Game hat dich auch nicht so wirklich überzeugt. Sehe ich persönlich ein bisschen anders, bevor unsere Hörer meckern. Ich fand es schön zu sehen. Es war halt ein Kompromiss. Du hast weniger halt spektakuläre Dunks gesehen. Du hattest jetzt auch nicht. Das fand ich übrigens krass. Also da hätte ich nie vorher drauf gewettet. Ich glaube, original in diesem Spiel hat kein Spieler zweimal hintereinander einen Dreier gemacht. Also es war viel Gebricke, es waren wenig Highlights, aber gerade zum Ende des Spiels war es einfach angenehm zu sehen, dass Defense gespielt wurde. Und dass letztendlich ein Defensive Play, halt diese Trap-Aktion von LeBron James und KD, auch übrigens mal krank, also stell dir das mal vor, dass du versuchst, einen Wurf zu nehmen und LeBron James und KD stehen vor dir. Also lass es dir mal kurz auf der Zunge zergehen. Aber das fand ich angenehm, aber jetzt sind wir beim Playoff-Format. Und das finde ich wirklich spannend. Also, weil ich glaube, ich habe da inzwischen eine kontroverse Meinung dazu, weil ja eigentlich alle sich einig sind, ey, wir brauchen eine Änderung, es darf nicht mehr so leicht sein für LeBron James, war natürlich auch jetzt witzig und gibt LeBron-Hatern jetzt wieder Stoff, dass LeBron James direkt mal gesagt hat, hier, stopp, ne, also Änderungen sind super, aber nee, am Playoff-System, da wird nicht dran gerüttelt. Also das finde ich, fand ich natürlich auch ganz geil, dass er seinen komfortablen Weg scheinbar behalten will, macht man ihm keinen Vorwurf, aber wir werden jetzt einfach mal drauf kommen. Also wenn man es jetzt einfach 1 bis 16 seeden würde und dann die Conferences einteilt, ich lese es dir mal vor, dann haben wir quasi die linke Seite, da hätten wir die Rockets, die Clips, wir hätten die Wizards gegen die Pacers, wir hätten die Celtics gegen die Blazers und wir hätten die Cavs gegen die Nuggets. Also die Cavs müssten die Rockets eliminieren, um die NBA Finals zu kommen. Auf der anderen Seite hätten wir die Warriors gegen die Pelicans, die Wolves gegen die Bucks, die Raptors gegen die 76ers und die Spurs gegen die Thunder. Und jetzt mal ganz ehrlich, bevor ich deine Meinung höre, ist das wirklich geiler als das, was wir potenziell in dieser Saison sehen? Ich freue mich extrem auf die Matchups in der Western Conference und ich finde auch, dass der Osten nicht so krass langweilig ist. Weil erstmal, ich sehe es anders, aber gibt's Leute, die denken, dass die Raptors oder die Celtics an die Cavs kratzen können und ich finde es auch spannend zu sehen, wer schlägt wen im Sinne von Raptors gegen Boston. So, und sind diese Matchups wirklich besser? Auf der rechten Seite werden die Warriors durchmarschieren, keine Frage. Und dann auf der linken Seite sehe ich persönlich, dass die Cavs die Rockets schlagen und dann hast du wieder genau das Gleiche.
Mir ist es tendenziell ehrlicherweise egal, ob die Matchups, die wir uns jetzt hier irgendwie hinmalen, die übermorgen anders aussehen können, ob die besser im Sinne von für den neutralen Fan interessanter sind oder nicht, ob sie das sind oder nicht, spielt für mich keine Rolle, darum geht's nicht. Es geht nicht darum zu sagen, ich lege mir jetzt beide Conferences nebeneinander, guck mir die Matchups an und leg's dann ohne Conferences nebeneinander und guck mir an, ob das dann spannender ist. Das ist nicht der Ansatz. Für mich geht's einfach darum, ein bisschen Parität herzustellen. So, wenn ich mir die letztjährigen Playoffs angucke oder die Liga an sich, dann kommen halt von den 5 besten Teams der Liga 4 aus dem Westen. Das ist halt nicht fair. So, jetzt kann man drüber reden, möchten wir irgendwie Fairness herstellen in der Liga oder ist uns das egal? So, man kann jetzt drüber reden, wie finde ich LeBron James und hatte er jetzt irgendwie einen leichteren Weg in die Finals? Natürlich hatte er den und nimmt das was von seinem Credit weg, für mich nicht, für andere vielleicht ja. So, nichtsdestotrotz ist es nun mal was anderes, ob ich durch diesen knüppelharten Westen muss, der auch dieses Jahr in der Spitze, für mich sind nach wie vor von den 5 besten Teams, auch in diesem Jahr in der Liga sind 4 halt Westteams, so. Das ist Zufall, das kann sich auch in 2, 3 Jahren
heutzutage.
Ja, für mich sind die OKC, die Spurs, die Rockets und Warriors besser als alles, inklusive der Cavs, die du noch mit reinnimmst, besser als die Celtics, besser als die Raptors, so Punkt. Ist für mich so, die Celtics und Raptors kommen für mich auf einem Niveau mit den Timberwolves. Aber das ist halt eine Diskussion, mein Gott. So, am Ende des Tages heißt es, am Ende des Tages ist es ja nur die Frage, wollen wir da so eine Gleichheit herstellen, die nicht jedes Jahr herrschen muss, die vielleicht dieses Jahr mehr oder weniger herrscht, die nächstes Jahr vielleicht gar nicht herrscht, keine Ahnung. Oder wollen wir das nicht? Ist uns das egal? Ich finde beide Ansätze legitim. So, aber für mich der objektiv nachvollziehbare Weg wäre zu sagen, wir wollen die beiden besten Teams dieser Liga in den NBA Finals sehen. Beziehungsweise wir wollen überhaupt die Möglichkeit schaffen, dass das passieren kann. So, und dieses Jahr, wenn man jetzt mal nur von den Records ausgeht, kann das halt nicht passieren. Jetzt kann man sagen, ist halt Zufall, wandelt sich auch wieder, irgendwann ist der Osten wieder besser als der Westen und wenn ich mir eine Sample Size von 40 Jahren angucke, geht sich das wahrscheinlich schon irgendwie aus. Keine Ahnung. Aber ich rede halt nicht über einen 40-Jahres-Zyklus, sondern ich rede über das Jetzt und Hier. Für mich wäre das ein Weg zu sagen, wir halten uns diese Chance offen. Ob das dann am Ende so kommt oder nicht, tendenziell irgendwie einigermaßen egal. Und ob jetzt irgendwie Wizards gegen, keine Ahnung, Timberwolves interessanter ist als Wizards gegen Bucks, jetzt mal außen vor. So, du hättest zumindest die Option zu sagen, wir haben NBA Finals der beiden besten Teams dieser Liga. So, in den letzten Jahren hatten wir sie vielleicht, weil die Cavs halt auch einfach sehr, sehr gut waren. Aber stell dir mal vor, die Cavs sind dieses Jahr scheiße, keine Ahnung, irgendjemand verletzt sich, so, dann hast du halt ein Team aus dem Osten in den Finals, was da im Gesamtkontext der Liga einfach nichts zu suchen hat. So, kann passieren, muss vielleicht nicht passieren, aber ich fände es angenehm, wenn man, ich hätte halt die letzten Jahre, vielleicht hätte ich gerne, keine Ahnung, Warriors Spurs in den Finals gesehen. Ich hätte zumindest gerne die Chance gehabt, das zu sehen. So ist es halt nicht so und so müssen halt Teams damit leben, dass es einen Standortvorteil geben kann, wenn du in einer oder anderen Conference spielst. Weiß nicht, ob das so bleiben muss.
Okay. Oh Gott, muss ich nochmal neu ansetzen. Stark. Unerwartete Pause.
Ja.
Okay, ja, natürlich hast du da theoretisch recht. Und wir reden ja gerade von dem Szenario, was passiert jetzt, wenn LeBron James sich tatsächlich auch noch der Western Conference anschließt, was ich persönlich nicht glaube. Und die Boston Celtics es irgendwie nicht schaffen, den nächsten Schritt in Richtung Superteam zu machen, was potenziell um den Titel wirklich mitspielen kann. Dann haben wir wirklich diese Langeweile. Und ich finde es auch nicht falsch. Also erstmal natürlich jetzt in den ersten Saisons, das ist dann halt die Frage, wie es längerfristig wird, so nach 10 Jahren, ob es dann wirklich einen erhofften Effekt gegeben hat. Weil natürlich findest du es jetzt erstmal interessant, dass wir über ein Erstrunden-Matchup reden, Wolves gegen Bucks, so, das ist super spannend. Ob das jetzt wirklich am Ende des Tages spannender ist, wenn wir in 8 Jahren drüber reden, ob wir dann diesen geilen Westen aufgelöst haben, weil das ist ja irgendwie auch eine Storyline in sich, die ich persönlich einfach gut finde. Ich finde es schade, sehe ich auch genauso, dass es potenziell sein kann, dass wir vielleicht nicht die 2 besten Teams sehen in den Finals, was ich persönlich anders sehe, weil ich die Cavs da schon gesehen habe in der Top 2, aber natürlich würdest du auch irgendwie gerne mal Rockets gegen Warriors in den Finals sehen. Ob es wirklich was ändert, keine Ahnung. Es bringt natürlich Probleme mit sich. Wenn du das auflöst, dann musst du auch komplett diesen ganzen Division-Scheiß und so auflösen und hast auf einmal ein Regular-Season-Chaos, wo im Prinzip jeder gleichwertig gegen jeden spielen muss. Weil du kannst ja natürlich nicht sagen, okay, wir behalten die Regular-Season gleich und seeden dann einfach so, wie die Records sind, weil dann wäre es auch wieder unfair. Und dann ist natürlich der nächste Punkt, ist es wirklich möglich, rein travelmäßig? Und das will ich nur noch mal kurz erwähnen, weil ich auch noch mal schockiert war, wie krass es wirklich ist. Also natürlich haben alle NBA-Teams inzwischen ihre Privatjets und es ist unfassbar komfortabel. Aber jetzt mal ohne Scheiß. Erstrunden-Matchup Portland gegen Boston. Potenziell 7 Spiele. Es liegen über 4000 Kilometer Luftlinie zwischen diesen beiden Standorten und 3 Stunden Unterschied, was die Zeitzonen angeht. Also es ist wirklich absolut brutal. Und da reden wir nur von einem Matchup. Und dann stellen wir uns mal vor, die Boston Celtics kommen weiter, spielen in der 2. Runde gegen Los Angeles Clippers, dann ist es nochmal heftiger. Dann haben wir wirklich die kompletten Extreme. Also es ist schon ein unfassbares Pensum, was die Spieler dann liefern müssten. Das würde damit einhergehen, dass du wahrscheinlich die Playoffs ein bisschen mehr ziehen musst und mehr Pause zwischen den Spielen haben musst. Ob wir das dann wieder sehen wollen, ich weiß es nicht. Es ist schwierig, aber ich finde es natürlich, wie du ja auch, super, dass Adam Silver bereit ist, da auf jeden Fall das Ganze in Erwägung zu ziehen.
Ja, absolut. Natürlich bringt das dann neue Probleme mit sich, neue Herausforderungen mit sich. Und es ist halt nicht so einfach, wie wir uns das hier am Schreibtisch irgendwie gerade ausgedacht haben. Mal schauen, was da kommt. Ich finde, es gibt ja auch andere spannende Ansätze. Zu sagen, wir spielen Erstrundenserie nur noch Best of 5 statt Best of 7, würde ich sofort unterschreiben. Ja, würde ich sofort unterschreiben. Würde einfach dafür sorgen, dass der Außenseiter etwas bessere Chancen hat. Immer noch Außenseiter bleibt, aber halt etwas bessere Chancen hat. Du hast halt ein paar Spiele weniger, die du im Zweifel auch nicht unbedingt brauchst. Also ganz ehrlich, im Normalfall schießt halt der First Seed in AC aus der Halle, so mit 1-2 Ausnahmen, aber oft ist es halt so, muss ich das dann über potenziell 7 Games sehen oder reicht mir vielleicht auch ein 3-0 so oder ein 3-1, keine Ahnung. Das fände ich irgendwie ganz charmant und es gibt ja 1-2 andere Ansätze, die irgendwie schon diskussionswürdig sind und wo man mal ein bisschen schauen kann, wie sich's verändert. Ganz ehrlich, im Gesamtkontext ist die NBA nach wie vor die geilste Sportliga der Welt, die progressivste, die spannendste für mich und Adam Silver, jemand, der einfach offen für Neuerungen ist, der sich alle Seiten anhört, der sowohl mit den Spielern redet, mit den Ownern redet, mit den TV-Anstalten redet, mit den Leuten, die den Schedule bauen, redet und einfach so krank viel Input von 500 verschiedenen Perspektiven kriegt, dass es schon ein Shoutout wert ist, dass er prinzipiell einfach offen zu sein scheint, zu sagen, hey, wir wollen das Produkt weiter verbessern und wenn das vielleicht ein Playoff-Reseeding ist oder was auch immer, dann sollten wir uns dem nicht einfach verschließen, nur weil wir es halt immer schon gemacht haben, so, sondern dann muss man halt drüber reden, sachlich gucken, ob es Sinn macht und es im Zweifel machen oder lassen. Also das ist ja schon mal verdammt viel wert, nachdem wir nur auch ein paar Jahre oder Jahrzehnte einen Owner hatten, nichts gegen David Stern, aber der da einen, sagen wir mal, etwas konservativeren Ansatz verfolgt hat.
Es ist schon sehr, sehr spannend, aber ich finde es auch interessant, dass es halt eben nicht so leicht ist. Man sieht so einen Vorschlag und alle denken erstmal, boah, super. Aber wenn man ein bisschen drüber redet, stellt man halt fest, boah, ist dann vielleicht doch alles nicht so einfach. Genauso haben wir kurz auch vor der Aufnahme drüber geredet. Jetzt kam nochmal von Zach Lowe ein Artikel. Inzwischen gehen viele Experten davon aus, dass es auch eine Möglichkeit geben könnte, die an dieses 1 bis 16 theoretisch gekoppelt ist, aber es könnte auch weiter in den Conferences bleiben, wo du dann wirklich sagst, 1 bis 6 sind ein Lock. Und dann gibt es eben den Vorschlag, dass 7 bis 10 wirklich jeweils jeweils in der Conference ein Turnier ausspielen, wo erstmal 7 und 8 gegeneinander spielen, nur ein Spiel, der Sieger ist fest in den Playoffs und dann spielt der Verlierer von diesem Matchup gegen den Sieger von 9 bis 10. Finde ich an sich total spannend, wäre auf jeden Fall ein aufregendes Element, was da wirklich nochmal Feuer reinbringt, auch nochmal gerade nämlich wirklich für Thema Tanking, weil es gibt ja nicht immer den Fall, es gibt ja nicht immer die Mavs oder wir werden gleich nochmal drüber sprechen über die Bulls, es gibt ja auch manche Teams, wie jetzt zum Beispiel die Jazz, wenn jetzt nochmal jemand sich verletzt, dann müssten die Jazz auch mal ganz ehrlich sein und sagen, hey, warum versuchen wir nicht auch nochmal 3-4 Plätze runterzurutschen, weil wir schaffen es einfach nicht mehr Achter zu werden. Und in diesem neuen Format hättest du halt trotzdem die Chance als Zehnter, wenn dein Team wieder gesund ist, dann einfach nochmal anzugreifen. Aber andererseits geht's dann wieder los, hey, warum soll sich der Zehnte jetzt auch noch den Arsch aufreißen, um irgendwie den achten Platz zu bekommen, wenn du dann eh eine Rutsche bekommst für den First Seed. Also es ist alles immer schwierig.
Es ist alles nicht so einfach und am Ende kann man froh sein, dass man nicht derjenige ist, der diesen Job zu machen hat.
Das ist
so. Es da Leute gibt, die dann besser können. Hast du den Einspieler, Roto Doncic, hast du ihn parat? Weil ich würde jetzt ein bisschen ganz kurz über meine Bulls reden wollen. Es ist lange her und es gibt durchaus Neuigkeiten zu berichten. Also wenn du ihn hast, dann knall
ihn
mal raus.
Dann peitsche ich ihn direkt mal raus.
Bist du mein Doncic? Ich suche dich und vermisse dich. Ich respektiere nur dich, damit du's weißt, ich liebe dich.
Road to Doncic, yo. Ich habe vergessen, wie schön und gleichzeitig verstörend das irgendwie auf sehr vielen Ebenen ist. Die Road to Doncic, ja, was soll ich sagen? Ich leite es nochmal kurz ein, weil es sehr, sehr lange her ist. Das ist die Rubrik, die ich mir versucht habe zu schaffen, um über meine Chicago Bulls zu reden, die auch nach dem Abgang von Jimmy Butler, traurige Träne gerade in meinem Gesicht, nach wie vor meine Bulls bleiben. Und ich habe dieser Saison die Überschrift Road to Doncic gegeben, bevor die Saison losgegangen ist, weil ich es gehofft und beziehungsweise nicht befürchtet, sondern erwartet habe, dass die Bulls einen harten Tanking-Kurs fahren und einfach schauen, sich für den sehr tiefen und gerade in der Spitze scheinbar sehr, sehr gut besetzten Draft im nächsten Jahr zu positionieren und sich da in meiner Welt hoffentlich Luka Doncic zu holen. Ob es dann am Ende so kommt, wenn man den ersten Pick hätte, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber die Saison der Bulls war halt so ein bisschen unter dieser Überschrift für mich zusammenzufassen. Jetzt haben die Bulls gut in meiner Welt, also gut in Anführungsstrichen angefangen und relativ viel verloren. Da sahen wir eigentlich auf einem ganz guten Weg aus. Dann kam dieser verflixte Januar dazwischen, wo die Bulls auf einmal irgendwie 500 Basketball gespielt haben, was nicht so hundertprozentig Sinn gemacht hat. Also man hat sich irgendwie ein bisschen drüber gefreut, weil, ey, jetzt lernen die Jungs mal, wie funktioniert NBA-Basketball, wie gewinnen wir ein paar Spiele, Lauri Markkanen darf mal ein paar Spiele gewinnen, Chris Dunn darf mal vernünftigen Basketball spielen und so weiter und so fort. Es hat halt damals für mich schon keinen Sinn gemacht und ich bin auch damals sehr hart mit ihnen ins Gericht gegangen und habe gesagt, ey, was soll die Scheiße, also, wo wollen wir denn hin? So, wollen wir am Ende irgendwie um 5 Spiele die Playoffs verpassen und davon haben wir genau was? So, nee, macht keinen Sinn. Mir hat es gefallen, dass sie hart gespielt haben, dass sie irgendwie mit der richtigen Einstellung auf dem Platz waren. Am Ende musste die Spieler halt trotzdem verlieren, so wie die Mavs, da reden wir gleich wahrscheinlich auch nochmal drüber, das gerade vormachen. Irgendwie den Anschein erwecken, Spiele gewinnen zu wollen, aber am Ende schon dafür zu sorgen, sie doch nicht zu gewinnen. Und das ist für mich so ein bisschen das, was ich mir von den Bulls wünsche. Wenn man jetzt mal aktuell in den Status Quo guckt, gibt es original 7 Teams, die einen schlechteren Rekord haben als die Bulls. So, das ist nicht geil. Wenn man ein bisschen genauer reinguckt, sind von den 7 Teams sind sie halt nur 2 Wins auseinander. So, die Suns sind gerade imaginärer Letzter in diesem Racing, haben halt Racing vor allem in diesem Race, haben 18 Wins, meine Bulls haben 20. Also das ist alles noch in Reichweite, wenn man so will. Und finde ich auch immer ganz spannend, so, wir haben noch um und bei 25 Spiele zu machen pro Team. Wenn man sich einfach mal die Conferences rausnimmt und Teams einfach nach dem Overall Record oder Winning Percentage sortiert, dann sieht man halt schon, wo die Reise hingeht. So, dann sieht man, von den Bottom 10 Teams haben fast alle eine mittelschwere Losing Streak am Laufen, so, die nicht in allen Fällen nur zufällig ist. Bei den oberen Teams sind das in der Regel relativ gute Records, weil jetzt wirklich sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennt. Die Teams, die in die Playoffs wollen, einen Push machen und die, die halt mehr oder weniger tanken wollen oder zumindest Lottery-Teams sind, die schauen halt auch, dass sie nicht mehr allzu viele Spiele gewinnen. So, die Bulls haben jetzt einen Move gemacht, werden das Starting-Lineup verändern. Da hat Vice President John Paxson sich relativ ausführlich zu geäußert. Es wird Justin Holiday und Robin Lopez, der vielleicht gerade sogar der beste Chicago Bull im Roster ist, werden rausgehen aus der Starting Five. Dafür kommen Cristiano Felicio, dein absoluter Fan-Favorite, und David Nwaba mit in die Starting Five. Also da gibt's mehr Minuten für, ja, einen Rookie und einen, weiß ich nicht, Prospect, würde ich vielleicht nicht mehr sagen, aber zumindest schafft man es da. Ich bin nur optimistisch, dass man es schafft, die Qualität im Starting Lineup signifikant zu verringern mit diesem Move. Das ist schon mal ganz gut. Es wird mehr Minuten für Cameron Payne so als Backup, Point Guard, Backup Guard geben. Wer im Starting Lineup mitbleibt, sind tatsächlich Lauri Markkanen, Chris Dunn und Zach LaVine. So, die haben tatsächlich erst 3 Spiele gemacht zusammen dieses Jahr. Also da versucht man irgendwie dieses Trio, was schon einen zentralen Baustein irgendwie ausmachen wird in den nächsten Jahren, ein bisschen Rap zusammenzubekommen, aber versucht offensichtlich die Starting Five einfach trotzdem insgesamt schlecht genug zu machen, dass man nicht allzu viel gewinnt. So, von daher hoffe ich, dass die Bulls jetzt wirklich hart auf den Tanking-Kurs einspringen und halt zusehen, Spiele zu verlieren. So, das macht halt alles andere macht keinen Sinn. Ich habe mal in den Schedule reingeguckt, der ist tatsächlich nicht unspannend. So, es sind noch 25 Spiele, darunter sind 3 direkte Duelle, wenn ich so nennen darf, gegen die Nets, die halt nicht so richtig tanken, aber auch nicht richtig gut sind. 2 gegen die Hornets, die eigentlich nicht so richtig tanken, aber halt auch kein gutes Team sind. Du hast noch 2-mal Memphis, die ein direkter Konkurrent sind um einen guten Pick. Du hast die Hawks, du hast die Mavs, also da sind schon noch relativ viele Teams, wo sich jetzt wirklich in sehr spannenden Duellen hinten raus, und von den Nets sind, glaube ich, 2 der letzten 3 Spiele der Bulls sind gegen Brooklyn, so, wo man einfach schauen wird, wer schafft es besser zu tanken und schafft es, das ein bisschen besser zu kaschieren und Spiele halt zu verlieren, ohne so einen völligen Resignationsmove zu machen, einfach nicht mehr richtig Basketball zu spielen. Das ist ja einfach ein Thema für sich, so. Die Mavs, ja, haben jetzt ihre eigene Baustelle da eröffnet. Mark Cuban darf mal so ein bisschen ins Kleingeldfach greifen bei sich und irgendwie $600,000 bezahlen, weil er halt gesagt hat, was Phase ist. Am Ende weiß jeder, was bei den Teams gerade los ist. Nicht jeder spricht es halt aus. Ich bin sehr gespannt, wie du meine Bulls siehst, ob du es ihnen zutraust, wirklich noch, ja, weiß ich nicht, einen der 3 schlechtesten Records der Liga zu produzieren. Das wäre mir sehr, sehr lieb, weil dann einfach die Chancen auf einen sehr guten Pick relativ hoch sind. Ich hoffe nicht, dass sie sich jetzt irgendwie dahin leiten lassen, noch ein paar Spiele zu gewinnen und am Ende halt, keine Ahnung, den 6 schlechtesten Record zu haben. Das wäre im Gesamtkontext dieser Saison auf jeden Fall dumm.
Ja, was soll ich dazu sagen? Ich werde jetzt keine Hoffnung machen und ich bin ganz ehrlich, ich gönne es den Bulls, wenn sie es nicht schaffen, wirklich in die Top 3 oder vielleicht sogar nicht in die Top 5 zu rutschen. Dafür haben sie es einfach zu sehr verkackt. Ist so ein bisschen Mavs-S gewesen, was sie da zwischenzeitlich gemacht haben. Ey, und allgemein, wie gesagt, du hast es eben kurz angeteasert. Ich finde es komplett lächerlich, was sie die NBA da gerade durchzieht. Ich habe tatsächlich am Dienstag war es, als ich für Spox da den rund um die NBA-Ticker gemacht habe und kurz vor Schluss trudelten dann da diese Bulls-Nachrichten rein, dass die jetzt mal ganz kurz Blinker links Richtung Tanking gehen. So, und es ist ganz offensichtlich, was die machen. Und Mark Cuban, im Nachhinein fand ich auch eine charmante Erklärung, hat einfach gesagt, ey, das war mit Julius motherfucking Irving zusammen und ich bin ein kleiner Fanboy und hab mich da einfach irgendwie hinreißen lassen, das zu sagen. So, er weiß natürlich selber, dass er es nicht darf, hat dann selber noch rausgehauen, Adam Silver wird es jetzt nicht gefallen, aber es ist halt die Wahrheit. Und hey, immerhin bin ich ehrlich und kommuniziere das mit meinem Team. Und da sage ich, Alter, Hut ab, es ist die völlig richtige Entscheidung. Es ist vor allen Dingen die überfällige Entscheidung, weil die Mavs es jetzt seit 2 Jahren verkackt haben, vernünftig zu tanken. Wenn sie es vorher geschafft hätten, müssten sie es eventuell jetzt nicht. Aber immerhin machen sie es jetzt vernünftig, geben es zu. Und dass du da mit irgendwie zweierlei Maß misst und sagst, ja, der hat es ausgesprochen, obwohl es bei vielen anderen Teams offensichtlich ist, finde ich maßlos lächerlich. Wirklich ganz, ganz schlimm. Aber gut, du musst halt irgendwie deine Regularien haben. Magic Johnson, hier Tampering und so weiter. Wurde jetzt auch schon mehrmals gefeind, aber weiß ich nicht. Also finde ich ganz, ganz eigenartig. Aber um aufs Sportliche zu kommen, ey, Alter, es wird nicht leicht, ne? Also meine Favoriten sind da wirklich schon eher die Kings, die jetzt, glaube ich, radikal auf verlieren gehen, weil die müssen. Und ich gönne sie noch fast inzwischen. Ich weiß gar nicht, aus ganz perfiden Grund gönne ich es den Kings, dass sie jetzt endlich mal es hinbekommen und einmal Glück haben und dann vielleicht rumreißen. Weil ich keinen Bock mehr darauf habe, dass wir so ein Kings-Team in der Liga haben. Will ich Luka Doncic bei den Kings sehen? Nein, ich habe einen 180 gemacht. Das ist kein 90, das ist ein voller 180. Die Kings sollen bitte am Ende des Tages den 7. Pick haben und ihn dann in 1,5 Jahren wieder waven. Und dann kommt Jack Cooley in den Kader und dann wird es endlich wieder gut. Nee, aber es wird nicht leicht. Also die Suns, Ich würde sagen, die drei Favoriten auf den schlimmsten Rekord sind für mich die Kings, die Suns und, dann muss ich mal gucken, im Osten,
die Hawks,
Atlanta. Die Hawks. Ich glaube, die Magic. Ich glaube, die Magic werden tatsächlich noch ganz schlimm reinrutschen. Die Nets sind natürlich auch auf einer ganz schlimmen Streak gerade. Nur eins der letzten 10 verloren. Also, ja, Kobe Altman und den ganzen Cleveland Cavaliers gefällt das definitiv. Also, es wird nicht leicht. Es könnte am Ende des Tages tatsächlich der Fall sein, dass die Bulls wieder so den 7., 8. Pick haben. Aber hey, letztes Mal ist es Lauri Markkanen geworden. Super Pick im Nachhinein. Es steht immer noch die Draft, wirklich hier Draft 2.0 Folge aus mit dem guten Tobias Berger von den Go-To-Guys. Also da freue ich mich sehr drauf, darüber zu sprechen und gerade auch noch über Lauri Markkanen im Nachhinein, was der jetzt auch für eine Entwicklung gemacht hat. Also gut, hat jetzt auch nicht konstant die ganze Zeit geliefert, aber schon echt wahnsinnig gute Ansätze gezeigt. Aber muss ich ganz ehrlich sein, ich sehe relativ wenig Hoffnung für die Bulls. Da müssen sie schon Glück haben und die Lottery halt wirklich gewinnen. So mit den, ich würde sie aktuell auf den 6., 7. besten Odds einschätzen am Ende der Saison. Da müssen wir mal schauen, wie das klappt.
Ja, sieht bei mir leider ähnlich aus, zumal man auch mittlerweile ganz ehrlich auch mal Richtung New York schauen muss. So, die haben halt seit
Porzingis raus das
8. in Folge verloren.
Ey, die haben Moody, auch,
ja. Der ultimative Tanking-Endgegner. So. Das ist, ohne Scheiß, das sollten wir mal machen. Ich habe eine Startup-Idee gerade, die hauen wir jetzt einfach live raus. Und wenn irgendeiner unserer Berliner Techie-Hipster-Hörer das jetzt machen will, soll das einfach machen, mir die Credits geben. Minusquartett. Ich will Negativquartett bauen. Und ohne Scheiß, so wie man früher halt hatte, keine Ahnung, Schiffe-Quartett gespielt und was man die Panzer-Quartett, was man die alles gespielt hat, so. Keine Ahnung, Bruttoregister-Tonnen 7400. Ist halt das ultimative Tanking-Quartett und der Joker, der alles sticht, ist Emmanuel Mudiay. Der gewinnt einfach. Wenn du Mudiay hast, dann hast du Tanking gewonnen. Und da ist tatsächlich bei den Knicks natürlich jetzt ohne Porzingis auch Line los. So. Ich finde es auch schwierig. Also ganz ehrlich, die Suns sind für mich ein bisschen außer Konkurrenz. Ich habe gerade mal ins Net-Rating der letzten 15 Spiele geguckt. Kannst du mal tippen, Alter? -16,1. Also das ist ein
stabil.
Kompletter Schrotthaufen. Die sind einfach konkurrenzlos scheiße, so. Für mich sind die Hawks auch immer noch unfassbar mies. Die Magic haben halt auch echt Bock auf Tanking. Die Mavs offiziell am Tanken und ich stimme dir absolut zu mit allem, was du gesagt hast. Einfach lächerlich, dass man sagt, es ist offensichtlich bei 5, 6, 7, 8 Teams, was ihr macht. Und der eine, der zu dumm in Anführungsstrichen ist, es auszusprechen, der kriegt halt irgendwie eine 500.000 Strafe und alle anderen können halt machen, was sie wollen. Genau die gleiche Kacke mit dem Tampering. Jeder weiß, was im Hintergrund passiert. Jeder weiß, dass man miteinander redet. So, der eine, der halt sagt, ja, ich habe mir Paul George gesprochen. Ups, fuck, kostet mich jetzt halt irgendwie Betrag X. Ist halt einfach bescheuert so. Also, finde ich auch nicht richtig. Ich glaube auch, ganz ehrlich, so recordmäßig, die Bulls am Ende wird es mindestens 5, eher 6, vielleicht 7 Teams geben, die schlechter sein werden. Und dann musst du halt einfach mal Glück haben, so. Ich bin gespannt. Wir schauen mal, wenn es am Ende nicht funktioniert, war es auf jeden Fall der Januar, wo sie irgendwie zu viel gewonnen haben, wo sie gedacht haben, hey, guck mal, wir sind irgendwie ganz gut und es ist doch irgendwie ganz nett, dass wir kompetitiv sind und gucken wir mal, wie weit es uns bringt. Hätte ich ihnen damals schon sagen können, dass es nicht für die Playoffs reicht und dass es zu gut ist, um zu tanken. Aber mein Gott, das ist halt in the middle of nowhere, ist halt so das Ding. Ich glaube trotzdem, um das Ganze hier positiv abzurunden, ich glaube, wir gewinnen die Draft und kriegen Doncic, Alter. Das ist einfach so. Und dann Doncic und Chris Dunn wird der neue, das werden die neuen MJ und Pippen. So, kannst du es reinschreiben.
Das ist aber wirklich geil. Ich freue mich wirklich richtig drauf auf dieses Quartett. Es wird so richtig schön. Auch so, okay, Zach LaVine, ich will dich jetzt nicht schon wieder haten, aber das wäre auch so von mir, hätte man das auch mal können. So, ich zück Zach LaVine. So, kann dir jederzeit mit einfach zu viel Chucking und ansonsten gar keinem Mehrwert komplettes Spiel verkacken. Oh, ich habe Jamal Crawford, der ist noch viel schlechter. Und dann so, ey, ihr Ficker, ich habe immer
noch Moody, ey.
Das finde ich auf jeden Fall auch ganz geil. Ansonsten übrigens auch nochmal Shoutout in die Mavs. Ich finde auch einen witzigen Stat tatsächlich, dass sie es irgendwie geschafft haben, mit einem -2,4er Point Differential quasi den gleichen Rekord zu haben, wie die Kings und die Suns, die jeweils bei -8 und bei -8,9 liegen. Also Shoutout an die Mavs, da haben sie doch was richtig gemacht.
Ja, aber ganz ehrlich, gefühlt spielt Dirk Nowitzki auch mittlerweile nur noch so 40 Sekunden vierte Viertel. Der spielt einfach ansonsten gar nicht mehr. Ja,
weil er zu gut
mehr,
ist, weil er
ja, richtig. Einfach zu es gut könnte ist. Ja passieren, dass er ein paar Würfe trifft und das wäre auf jeden Fall kontraproduktiv. Also ja. Setz dich lieber hin, alter Mann, und guck irgendwie den jungen Leuten beim Ballern zu. Ich find's irgendwie charmant.
Ja, aber ich drück den Mavs auch wirklich die Daumen, weil, oh, ich will nicht schwarz malen, aber dass Dennis Schmitz Jr. jetzt wirklich der Savior von Dallas ist, Das sehe ich persönlich ehrlich gesagt nicht von den bisherigen Eindrücken.
Das Fass machen wir jetzt aber nicht noch
auf. Machen wir definitiv nicht auf. Das sparen wir uns wahrscheinlich für die Episode mit Tobias Berger von den Go-To-Guys auf.
Unbedingt.
Aber da werden wir definitiv nochmal drüber sprechen. Aber den Mavs, Alter, wie herrlich werden das nochmal. Es gibt einfach keinen besseren Standort für einfach so ein, ja, für so ein europäisches Wunderkind, als jetzt wieder bei den Mavs zu landen und die nächste Generation einzuleiten.
Aber ich sag's jetzt schon mal hier. Ich will es nur einmal hier sagen. Wenn Luka Doncic bei den Mavs landet, musst du ein neues Logo machen, weil dann werde ich Mavs-Fan.
Ja, finde ich auch geil. Ohne Scheiß, dann gehe ich auch wieder einfach all-in drauf mit den Mavs und hoffe dann einfach nochmal, dann hängt Dirk Nowitzki nochmal zwei Saisons ran, steht wirklich nur noch in der Ecke, spielt 12 Minuten pro Spiel, hat einen True-Shooting-Wert von 97, glaube ich, dann ungefähr. Das kann ich mir richtig geil vorstellen. Aber vielleicht hast du ja ein bisschen Glück, da wollte ich gerade drauf hinaus. Der Draft-Stock von Doncic so minimal am Sinken, weil jetzt halt die Hater so ein bisschen kommen und dann halt darauf hinweisen, dass der Mann gerade bei der kürzeren Dreierlinie da halt in Europa irgendwie 32% trifft, meiner Meinung nach völliger Schwachsinn. Also der dominiert mit 18 Jahren die wirklich da komplett die beste Liga in Europa, die es da gibt. Also, na, was willst du damit machen? Ich habe natürlich keine Ahnung von die, das, der Draft, aber ich denke mal, es gibt viele Gründe dafür, dass Luka Doncic am Ende in 1 landen sollte. Was letztendlich passiert, keine Ahnung, da werden wir wieder recherchieren, wenn es halt so 2 Tage davor ist, dann fangen wir mal an mit unserer Video-Recherche und dann gucken wir mal, holen wir uns wieder einen Experten rein, der dann viel die Arbeit für uns macht.
Ja, das hört sich vernünftig an. Also diesen Throwback mit Tobi müssen wir auf jeden Fall nochmal machen. Mal gucken, was wir damals so an Mockdraft irgendwie rausgehauen haben und wo wir richtig daneben lagen, wo vor allem Tobi richtig daneben lag. Das würde ich eigentlich rausarbeiten.
Boah, Donovan also Mitchell, ohne Scheiß.
Ich lag garantiert so heftig daneben. Hören,
was wir mit Donovan Mitchell gesagt haben.
Naja, also, ich würde das gleiche gesagt haben wie bei allen Prospects. Irgendwie, die nicht Top 3 gingen, kenne ich nicht, weiß ich nicht.
Du das wahrscheinlich ja, ich habe vielleicht einen YouTube-Clip von ihm gesehen und Tobi, das ist natürlich die große Frage, was man da gesehen hat. Ist auch übrigens auch nochmal ganz kurz der Exkurs zurück zu den Detroit Pistons. Stell dir mal vor, sie hätten einfach statt Luke Kennard einfach mal Donovan Mitchell gedraftet. Dann hättest du schon so eine Leader Big Three, aber gut, kein Vorwurf. Niemand hatte das irgendwie auf dem Radar. Die Utah Jazz haben einfach voll wirklich in den Goldtopf gegriffen und ja, die Denver Nuggets nicht, so ist es halt gelaufen.
Ja, manchmal ist es halt so, muss man halt auch einfach mal damit leben. Und jetzt sind sie ja nicht das einzige Team, was da irgendwie ein bisschen was verpasst hat, offensichtlich.
So, stabil. Ein letztes Thema tatsächlich, bevor wir dann noch
mal zu
bekommen. Wie?
Oh, ich muss schiffen.
Achso, ja, ich auch. Gut, dann machen wir kurz Pause, gehen schiffen. Und dann, ja, ein letztes Basketballthema noch, da noch ein kleines bisschen Off-Topic. Und dann haben wir auch die 2-Stunden-Marke wieder solide geknackt. Bis gleich. Shoutout geht nochmal kurz raus an den guten alten Krügo, unseren treuen Podcast, aber natürlich auch vor allen Dingen in Real Life Freund. Geiler Einspieler, da sind wir sehr, sehr dankbar und jetzt kommen wir zu unserem letzten Basketballthema und ja, deswegen, ich glaube, wir werden es jetzt auch nicht lang durchkauen, weil es ist Stand jetzt alles mega Spekulatius, aber es ist nun mal ein heißes Thema gerade. Du hast die Spurs vorhin auch relativ selbstbewusst in so Playoff-Diskussionen genannt. Inzwischen muss man da vielleicht ein kleineres, größeres Fragezeichen dran machen, weil es doch interessante News zu Kawhi Leonard gab. Ich werde jetzt einfach noch so ein bisschen den Timetable vorstellen und dann gebe ich dir die Chance, als erstes darauf zu reagieren. Wir erinnern uns alle zurück, vor dem Saisonstart, Ende September, kam auf einmal die schockierende Nachricht, Kawhi Leonard ist verletzt. Damals noch relativ unspektakulär, die Diagnose war im Prinzip ein entzündeter Oberschenkelmuskel, also wirklich so direkt über der Kniescheibe, hat er da einfach Schmerzen empfunden. Pop hat sich dann geäußert und meinte so, ja, er wird wahrscheinlich einen Großteil der Preseason verpassen. Es gibt aber keinen Timetable, aber er wird so schnell wie möglich wieder zurückkehren. Update gab es dann Oktober 13, Pop sagt, immer noch Rehab, es gibt nach wie vor kein Timetable. Dann Mitte Oktober kam auf einmal dieses Video, was überall bei Twitter und Facebook natürlich kursierte, wie er da irgendwie in den Flieger gerade einstieg und da die Treppe wirklich kaum hochkam, nachdem schon einige Zeit verlaufen ist. Wir springen ein bisschen weiter, 7. November, Pop äußert sich und war schon so ein bisschen perplex, hat einfach erklärt, ja, es dauert irgendwie bei ihm länger, hat dann auch nochmal kurz verglichen, Tony Parker scheinbar die identische Verletzung gehabt, nur eigentlich noch schlimmer, ging alles viel, viel schneller bei ihm, aber Pop meinte halt, ja gut, Muskeln sind halt verschieden, bei ihm springt das irgendwie nicht so an. Dezember 12, Der 12. Dezember, endlich das Comeback von Kawhi Leonard. Und natürlich war er nicht der Alte, konnte man auch nicht erwarten. Er sah aber wirklich sehr, sehr solide aus. Am 2. Januar 2018 dann das Breakout-Game. 25 Punkte, 8 Rebounds, 4 Assists gegen die Knicks. Und alle dachten, Kawhi Leonard ist wieder zurück. Aber aus den nächsten 6 Spielen spielte dann auf einmal nur 2. Und dann gab es einfach mal kurz danach das Update. Kawhi Leonard ist mal wieder out indefinitely. Und inzwischen, das kam dann nämlich gestern, das letzte Update, hat Pop sich geäußert. Es würde ihn nicht wundern, wenn Kawhi Leonard einfach gar nicht zurückkehrt und dieser Saison nicht mehr spielt. Und wenn man wirklich seine Verletzung bedenkt, ist das schon absolut spektakulär. Und wenn das nicht nur reichen würde, kam dann jetzt auch noch Adrian Wojnarowski und hat sich auf diverse Quellen bezogen und hat erklärt, dass Kawhi Leonard schon längst medizinisch geklärt ist, wieder Basketball zu spielen. Also er könnte es scheinbar, er ist wohl gesund, aber irgendeinen Grund muss es geben, ob es mental ist oder ob Kawhi Leonard doch irgendwie noch Schmerzen wirklich verspürt, dass er sich selber dagegen entscheidet, wieder zu spielen. Und die Spurs haben da einfach ganz klar gesagt, ey, die Entscheidung liegt bei ihm. Was auch spannend ist, weil Greg Popovich normalerweise, das hat Tony Parker auch mal erzählt, normalerweise heißt es bei den Spurs, ja, ich darf wieder spielen, sobald Pop sagt, ja, du spielst wieder. Und bei Kawhi Leonard ist es scheinbar komplett anders. Und das ist absolut spektakulär und ich will deine Meinung dazu hören.
Boah, das ist einfach, hat sehr, sehr viele Perspektiven, die man da irgendwie reinhauen muss. Also ich will mal anfangen damit, einfach mal nochmal zu Protokoll zu geben, wie spektakulär das ist, dass wir quasi, und mit wir meine ich jetzt nicht nur explizit uns beide, sondern irgendwie die komplette NBA-Öffentlichkeit, darüber nicht gesprochen haben. Das gibt es nur bei den San Antonio Spurs, dass ein, ich würde sagen, MVP-Level-Spieler ausfällt, ein Großteil der Saison mit diversen Hin und Hers, die du eben in so einer Timeline ja ganz gut aufgearbeitet hast. Und man redet nicht drüber. Man redet irgendwie drüber, wie ist die Defense der Cavs und sind die Warriors müde im 4. Jahr Championship Run und keine Ahnung, schaffen es die OKC, sich mal irgendwie wieder zusammenzuraufen. Und keiner redet drüber, dass einer der für mich 5 besten Basketballer auf diesem Planeten einen Großteil der Saison verpasst. Was bedeutet effektiv, dass ein Team, was ein absoluter Contender ist, keiner mehr ist, und zwar eindeutig keiner mehr ist, darüber redet man nicht. Darüber wurde nie geredet, darüber war auch nicht viel zu lesen, es sei denn, man hat ganz explizit danach gesucht. Also das ist ja A, mal wieder so ein Beispiel, woran man merkt, wie besonders die Franchise-Kultur bei den Spurs ist und auch das gesamte Umfeld ist. Und andererseits, finde ich, zeigt es auch, dass es halt einfach eine extrem undurchsichtige Situation ist. So, Kawhi und die Spurs waren halt eine absolute Feel-Good-Story, so Eigenprodukt, rangereift im Schatten, wenn man so will, von Tim Duncan, von Manu, von Tony Parker und Co. als absoluter Megastar, als einer der besten Spieler dieser Liga, als Gesicht der Franchise, als Future MVP und was er nicht alles irgendwie da in seiner Vita stehen hat und wahrscheinlich auch stehen haben wird, so, und als jemand, der halt perfekt nach San Antonio passt, so ein demütiger Typ, jemand, der jetzt nicht irgendwie der Bling-Bling, Superstar, ich fahre irgendwie einen goldenen Ferrari, Thorsten Frings-like irgendwie und feier mich, sondern einfach jemand, der perfekt dahin gepasst hat. Und irgendwie Systemspieler, der aber doch so gut ist, dass er halt da oben raussticht. Jetzt ist er halt irgendwie raus, wahrscheinlich, man weiß es nicht, ist alles so total nebulös. Also ich habe auch das Interview oder die Videosequenz von Pop ein paar Mal geguckt, da wirst du ja auch nicht so richtig schlau draus. Er sagt ja irgendwie viel, ohne richtig was zu sagen, so von wegen, ja, kann sein, dass Kawhi nicht mehr wiederkommt, lässt aber irgendwie auch offen, dass er doch nochmal wiederkommt. Dann liest man so, dass Kawhi nochmal andere Ärzte gesehen hat vor kurzem, allerdings in Begleitung der Spurs-Ärzte. Ist das alles, finde ich, von außen super schwer nachzuvollziehen. So, eigentlich kann ich mir nicht vorstellen, dass es da wirklich Differenzen zwischen den beiden Parteien gibt, was man jetzt immer mal wieder liest, so. Dass es da unterschiedliche, sagen wir mal, Prioritäten und Herangehensweisen gibt. Das ist ja irgendwo selbst in so einer Feel-Good-Umgebung wie in San Antonio normal so, dass vielleicht Berater von Kawhi sagen, ey, das Einzige, was wirklich zählt, ist, dass du das komplett ausheilst und fit wieder zurückkommst und nicht riskierst, da langfristige Schäden irgendwie zu haben, dass die Spurs sagen, Alter, wir brauchen dich, wenn wir dieses Jahr irgendwas reißen wollen, auch klar. Also ich glaube, da ja, prallen einfach verschiedene Sichtweisen aufeinander. Wenn du mich jetzt fragst, was das für die Spurs bedeutet, natürlich sind sie für mich ein Playoff-Team, so, es sind nur 3,5 Spiele, die sie Vorsprung haben, ja, auf Platz 9, aber es sind die Spurs, es ist Greg Popovich, der würde mit uns beiden im Starting-Line-Up ein Playoff-Team hinkriegen, so.
Das wahrscheinlich,
schafft, ja. Schafft er einfach. So, aber natürlich ändert das den Outlook der Spurs radikal von Contender, Borderline-Contender, wie auch immer, zu es sind immer noch die Spurs, aber haben nichts zu melden, wenn es darum geht, den Westen zu gewinnen. So, und da stehen sie jetzt gerade ohne Kawhi und mal angenommen, er kommt zurück, ist ja auch die Frage, wann kommt er zurück, kommt er rechtzeitig zurück. Also für die Spurs bedeutet das im Prinzip den Riesenunterschied zwischen, wir können potenziell einen Titel holen, wenn es perfekt läuft oder zumindest Finals spielen. Und ja gut, ist die Frage, gewinnen wir eine Runde oder halt nicht, aber am Ende des Tages haben wir nichts zu bestellen. Also es ist eigentlich theoretisch ein Riesenthema, ist es nur nicht, weil es die Spurs sind. Und das finde ich absolut faszinierend.
Ja, also es ist eh faszinierend. Also selbst wenn wir jetzt damit rechnen, dass Kawhi Leonard einfach keine Sekunde in den Playoffs spielt, dann ist das für mich immer noch ein Team. Und das ist dann ein Team ohne echten Star, jetzt mal ganz ehrlich. Dann ist der beste Spieler LaMarcus Aldridge, der eine super Saison spielt, inzwischen definitiv auch underrated ist. Aber hey, vergleich das mal mit den anderen Teams, was die für Star-Power liefern können. Die haben inzwischen einen Starting-Point-Guard, der heißt DeJounte Murray und ist noch weit davon entfernt, irgendwie mal sein Niveau zu erreichen, was er vielleicht mal bekommen kann. Also das ist absolut verrückt. Und für mich ist das dann nach wie vor noch ein Team, was gute Chancen hat, die zumindest Semi-Conference-Finals zu erreichen, dass die vielleicht eine Chance haben, so ein junges Timberwolf-Team zu schlagen oder in einem ganz schlimmen Szenario vielleicht die Thunder. Ich gebe ihnen sogar noch kleine Chancen, dann potenziell auch so ein Team wie die Rockets zu schlagen und das ist schon absolut verrückt. Aber was mich auch einfach überrascht und was schon so dieser ganzen Storyline Feuer gibt, dass es da irgendwie einen Zwist gibt oder einen kleinen Bruch gab, ich finde schon verrückt, dass Pop sich da nicht vor den Spieler stellt. Also ich finde es sehr, sehr überraschend, dass er schon früh, habe ich ja eben hier in der Timeline vorgestellt, dass er Anfang November schon darüber geredet hat, dass es bei Tony Parker ja anders verläuft und damit deutet er halt einfach an, hey, das ist irgendwie komisch und es liegt nicht an uns, es liegt an ihm. Und das hat er auch immer wieder weiter durchgezogen und hat es einfach so ein bisschen gesagt, so ein bisschen durchklingen lassen, so nach dem Motto, ja, wir wissen auch nicht, was los ist, aber Kawhi will halt nicht spielen. So, das ist so ein bisschen das, was durchsickert und das finde ich schon extrem überraschend, weil es einfach nicht zu den San Antonio Spurs passt, dass die überhaupt so den Medienvertretern überhaupt nur einen ganz, ganz kleinen Grund geben, dass man über so einen Schrott diskutiert, als ob jetzt irgendwie Kawhi Leonard unbedingt raus will. Aber hey, ganz ehrlich, nach dieser ganzen Geschichte fange ich so ganz bisschen an, dran zu glauben.
Kann ich nachvollziehen, ich tue es nicht. Also ich bin dann von uns derjenige, der noch an Bord bleibt und sagt, das ist alles irgendwie, gehört zum Geklimper dazu, wenn sich einer der besten Basketballer der Welt verletzt, dann kriegen es selbst die Spurs nicht hin, da alle Außengeräusche irgendwie komplett zu minimieren. Und wie gesagt, sie haben es ja geschafft, das quasi zu einem Nicht-Thema zu machen. Also es ist ja nicht nur jetzt die Nachricht irgendwie, dass er einen Großteil der Saison vielleicht den Rest verpassen wird, sondern ey, der hat kaum gespielt dieses Jahr. Das ist einer der besten Spieler, den diese Liga hat. Und wir haben nicht drüber geredet. Wir beide haben nicht einmal im Podcast drüber geredet, weil niemand anders drüber geredet hat. Weil sie es einfach geschafft haben, gut genug zu sein, genügend Spiele zu gewinnen, dass man das irgendwie nicht als Storyline wahrgenommen hat. Und das ist für mich mal wieder Zeichen dafür, was da für eine Kultur am Start ist. Ich wünsche mir natürlich, dass er zurückkommt in diesem Jahr. Irgendwie glaube ich es nicht mehr unbedingt. Und am Ende, ja klar, sind es ein Team, wo man immer noch sagt, tippt man wirklich gegen die Spurs und Pop? Weiß ich nicht, es sei denn, da ist ein Team, was einfach klar besser ist und das sind für mich immer noch nur die Rockets und Warriors so. Gegen alle anderen kann ich es mir immer noch vorstellen, dass sie das gewinnen. Lass die Spurs gegen die Blazers spielen. Selbst ohne Kawhi gehe ich immer noch, verwette ich Haus und Hof, was ich nicht besitze, dass die Spurs so eine Serie gewinnen, auch ohne Kawhi, weil sie da einfach genügend Substanz haben. Aber es ändert halt schon dramatisch, was möglich ist dieses Jahr und das wäre halt irgendwie schade drum. Schauen wir mal. Aber ich glaube ehrlicherweise nicht, dass es irgendwie dass es wirklich Zwist zwischen diesen zwei, drei Lagern gibt und dass man da ernsthaft drüber redet, dass irgendwie das Verhältnis und die Beziehung da kriseln würde. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen.
Ich will es auch nicht glauben, aber es ist halt schwierig. Deswegen habe ich ja gesagt, das ist alles Spekulatius. Ich meine, wir nehmen Kawhi Leonard als diesen total ruhigen und bodenständigen Typen wahr, aber wie bei natürlich jedem anderen Spieler in der NBA, wissen wir einfach nicht, wie er tickt. Aber wo man sich sicher sein kann, das ist einfach heutzutage in der NBA so, dass er mehrere Leute, Agenten oder was auch immer im Ohr haben wird, die ihm natürlich auch erzählen, so, hey, Kawhi, du musst deine Brand bilden, so, du bist Kawhi Leonard, du bist eigentlich einer der besten 5 Spieler der Liga, vielleicht sogar einer der besten 3 Spieler der Liga, warst du zumindest in den letzten 2 Jahren und du kriegst zu wenig Aufmerksamkeit und hey, das liegt vielleicht auch im Zweifel an der Franchise, weil es bei den Spurs einfach so funktioniert. Tim Duncan hat genauso wenig Aufmerksamkeit bekommen, so und natürlich war es bei Tony Parker auch nicht anders und bei Manu Ginobili auch nicht anders. Das ist dann halt diese Wertschätzung, die dann im Nachhinein kommt durch diese überragende Legacy. Aber ich kann mir vorstellen, dass es definitiv Leute in seinem Camp gibt, die da so ein bisschen vielleicht eine Story draus machen und natürlich wollen wir alle hoffen, dass die dann nicht wirklich letztendlich im Ohr von Kawhi landen.
Halt, diese Leute gibt's mit Sicherheit, die gibt's halt irgendwie immer und überall. Die haben wir ja auch schon, unsere Berater sind ja auch schon am Erzählen. Ne?
Ja, so ist es, Junge, die uns diese ganzen krassen Deals hier wirklich einfädeln, ey, wir haben halt ausgesorgt.
Ja, wir sind wirklich, also wir sind quasi kurz vor ausgesorgt, man muss es so sagen. Also mein
Deswegen
Haus,
deswegen kommt auch kein Podcast haben. Mehr, Junge, wir leben high life. Ich fliege einfach so mal spontan nach Athen, Tegli macht alle 2 Wochen Saufurlaub auf Malle, ist da nur am
ich
Eimer.
Ich war unterwegs. In Nürnberg auf einer Messe, du Lappen.
Wie kann das möglich sein?
Ja, wie kann das möglich sein? Möglich ist es durch Supporter wie Sportspar. Das ist eine perfekte Überleitung eigentlich tatsächlich. Nee, sind wir durch? Also mal ehrlich, haben wir noch irgendwas?
Wir hätten
ich kann nicht mehr. Franzi hat veganes offen. Chili gekocht und ich muss es essen jetzt.
Ja, nee, ich bin auch wirklich offen. Wir haben die 2-Stunden-Marke offiziell geknackt. Ich würde sagen, wir verlagern den Off-Topic-Talk, weil der ist ja relativ zeitlos. Also von meiner Griechenland-Erfahrung und es gibt da auch ein paar schöne Stories. Ich war ja zum Beispiel auch das erste Mal in meinem Leben Euroleague-Basketball gucken. Also wurde mir auch wärmstens empfohlen und ich konnte endlich mal, kann man ja schon fast sagen, die legendären griechischen Fans, also allgemein Sportfans, mal kennenlernen. Ich war beim Basketballspiel, ich war bei mehreren Volleyballspielen und das unterschätzt man komplett. Da geht's fast genauso zur Sache. Also da kursieren ja bei Facebook, Twitter und so auch heftige Videos, wie da Bengalos gezündet werden beim Damenvolleyball. Also absolut krank. War schon verrückt, aber das werde ich mir für den nächsten Podcast aufsparen. Du kannst dann auch noch mal ein bisschen von deiner Messe erzählen und dann haben wir da auch noch mal schon wieder einen soliden Einstieg geplant. Ey, die ersten 10 Minuten sind safe, top.
Finde ich absolut gut. Und wir legen dann natürlich nicht erst in 3 Wochen wieder nach, sondern jetzt sind wir wieder im normalen Rhythmus. Das,
hast du nicht schon wieder gebucht?
Hat, nee, ich habe noch nicht schon wieder gebucht, Alter. Malle. Ich weiß, du, wann mein letzter Urlaub war. Also mein letzter echter Urlaub, der länger als, sagen wir mal, 3 Tage Kurztrip nach sonst wo oder Festival ging, ist, ich glaube, 6 Jahre her und war eine Woche Pauschalurlaub auf Korfu. Und wer mich kennt, ich hasse Pauschalurlaub. Ich hasse Hotelurlaub. Ich würde mir am liebsten einfach einen Rucksack nehmen, irgendwie alle Reiseführer verbrennen und irgendwie ein Land auf meine eigene Faust erkunden. So, und das war mir die letzten Jahre einfach nicht vergönnt. Und ich war auch nicht auf Malle, sondern ich habe schweren Herzens gearbeitet, das ganze letzte Wochenende, die ganze Woche davor. Insofern möge man es mir nachsehen. Ich bin auf jeden Fall absolut offen. Aber es ist halt, wie es ist. Ich freue mich auf jeden Fall, von deiner Griechenlandreise zu hören. Also ich habe irgendwann mal beim glorreichen Büchner TC, dessen Fanvorsitzender ich ja bin, was viele gar nicht wissen, also gerne mal auschecken, die Facebook-Seite, bin ich drüber gestoßen, über halt so Panathinaikos-Fan-Videos in jeglicher Sportart. Also völlig egal, den Leuten ist es völlig Banane, ob sie Erstliga-Fußball oder Drittliga-Curling gucken. Die brennen halt einfach die Halle ab. Und da bin ich sehr gespannt, deine Erfahrungen mal zu hören. Und am besten, hast du Videos gemacht oder Fotos irgendwie? Kann ich das nachvollziehen?
Ich habe auch Videos gemacht. Eigentlich hatte ich natürlich auch vor, ein YouTube-Video zu machen. Hat irgendwie alles nicht hingehauen, war irgendwie alles schwierig. Aber so ein Snippet kann ich definitiv nochmal raushauen. Und das ist ja das Verrückte. Es ist nicht nur Panathinaikos. Es gibt halt natürlich diese Fehde mit Olympiakos Piräus, die einfach halt nur 6 Kilometer auseinander sind. Also wirklich, es ist absolut verrückt. Also da ist es, glaube ich, tatsächlich so. Panathinaikos und Olympiakos-Fans können nicht befreundet sein. Also da ist das wirklich absolut gefährlich. Selbst bei einem Damen-Volleyball Spiel. Gegen irgendeinen random Gegner stehen da wirklich, glaube ich, also 100 Polizisten fast schon vor dem Spiel, Alter, mit so Trucks. Es ist völlig wahnsinnig, weil einfach jederzeit Eskalation sein kann.
Finde ich stabil, weil wir gerade eben schon beim Thema waren und damit will ich es dann auch wirklich dabei belassen. Falls noch jemand von den Berliner Techie-Hipster-Startups zuhört, die vorhin mir meine Idee geklaut haben, wenn jemand Bock hat, irgendwas zu machen. Für mich, also ich ja umgestiegen auf vegane Ernährung, was du schon seit vielen, vielen Jahren machst, Riesenmarktlücke, die ich dringend beseitigen möchte, einen typischen griechischen Grillteller in vegan. Also Bifteki, Gyros, wie heißt das andere? Alles, was man halt früher so, wenn man einfach zum Griechen an der Ecke gegangen ist und gesagt hat, pass auf, Meister, hier sind 10 Euro, jetzt hätte ich gern von dir 3 Kilo Pommes und 9 Kilo Fleisch, alles, was du hast. Du hast dem lustigen Namen gegeben, dafür möchte ich mich bei dir bedanken. So, niemand weiß, was es ist. Und dann kriegst du halt einfach so einen Teller voll, wo nur Fleisch, Zwiebeln und Pommes drauf sind. Und Krautsalat nicht zu vergessen. Sowas in vegan. Ich würde mein teuer verdientes Geld und das Venture Capital, was ich zur Seite gelegt habe, die 7 Euro, würde ich da rein investieren. Also falls jemand unserer Hörer sich berufen fühlt, veganer griechischer Grillteller.
Also ich fühle mich jetzt schon berufen und ich verspreche dir, das nächste Mal, wenn du hier in Köln bist, werde ich dir einen echten griechischen veganen Teller liefern und dir wird die Hose aufgehen. Also wirklich.
Ohne Mist. Ich buche sofort.
Wir auf jeden Fall hin.
Oh Mann, finde ich sehr stabil. Zum Ende unseres Podcasts möchte ich mich, wie am Anfang angekündigt, nochmal bedanken bei unserem Unterstützer, wenn ich das so sagen darf, Sportspar. Ich habe es am Anfang, haben wir das schon mal thematisiert, supporten uns in dieser Folge und man munkelt vielleicht auch in der ein oder anderen zukünftigen Folge nochmal. ist ein Online-Shop, der Restposten handelt. Was Restposten sind, wissen viele nicht. Es ist tatsächlich relativ simpel. Es sind einfach in diesem Fall Sportprodukte aus vergangenen Kollektionen. Im Sinne von, Nike bringt jedes Jahr eine neue Kollektion Schuhe, Shirts, Sneaker, was weiß ich, auf den Markt. Und wie das dann so ist, will man auf einmal, warum auch immer, das aus dem letzten Jahr nicht mehr haben, was völliger Schwachsinn ist. Es sind originale Artikel, es sind neue, ungetragene Artikel, die sich qualitativ nicht unterscheiden, die sich vom Look nicht ernsthaft unterscheiden, einfach nur Dinge sind, die halt irgendwie ein halbes Jahr alt sind. Wen stört's denn mal ernsthaft, wenn er dafür ein geiles Produkt hat, so? Was der Benefit ist, diese Produkte sind halt mindestens 50, teilweise 90% günstiger als normal, weil sie halt sogenannte Restposten sind. Deswegen auf www.sportspar.de einfach mal reinchecken, da könnt ihr diese Dinger käuflich erwerben. Ihr habt sie ja ein, zwei Tage später bei euch zu Hause. Das wird sehr, sehr schnell verschickt. Es gibt Tennissachen, es gibt Fußballsachen, es gibt Basketballsachen, es gibt Fitnesssachen, es gibt, keine Ahnung, es gibt im Prinzip alles an Sportarten, was es gibt. Es gibt Trainingsshirts, es gibt echte Jerseys, es gibt Schuhe, es gibt wirklich alles rund um das Thema Sportkleidung und ich kann es euch nur empfehlen, ihr kriegt die Dinger da deutlich günstiger als eh, da wird mehr oder weniger täglich das Sortiment erweitert und ergänzt, weil sie immer wieder neue Sachen reinkriegen, also nicht nur einmal hingucken und merken, ist nichts dabei, sondern regelmäßig reingucken, da kann jeden Tag was Cooles reinkommen. Charmanteste ist, ihr kriegt, wenn ihr den Gutscheincode NBA, also NBA für die Nichtlinguisten unter uns, ja,
boah, da sind egal wir ob nicht langsam IQ-Stufe sonst so was, wenn das jetzt
so ist das
nicht rausgeklabüstert hat, ey.
So ist das, egal ob klein oder groß, einfach beim Checkout eingeben in euren Warenkorb, kriegt ihr nochmal 10% on top. Dafür bedanken wir uns bei Sportspar, hoffen, dass ihr da alle mal fett in Sale reinschaut. Ich habe nebenbei schon mal geguckt, da gibt es absolut stabile Sachen für meine Tennissaison, für dich vielleicht, für deine Volleyballsaison und für die anderen unter uns, für ihre Basketballkarriere. Einfach mal reinschauen, www.sportspar.de, Gutscheincode NBA, könnt ihr fett sparen und gute Sachen kaufen, ich kann es nur empfehlen.
So ist das. Also ich bin auch selber wirklich immer so, wenn ich immer sowas lese mit 60% runtergesetzt, denke ich immer so, ja, Alter, wo ist der Haken? So, das ist doch irgendwie Mist. Aber nein, da ist das tatsächlich real. Also schaut da auf jeden Fall rein. Ihr solltet euch mit Sicherheit nicht in Umkosten stürzen, aber es hilft natürlich auch, wenn Sportspar merkt, durch den Code, dass es irgendwie ganz gut funktioniert, dass wir ganz gute Werbeträger sind, dann können wir sowas häufiger machen und dann wird der Podcast auch ein bisschen was abschmeißen, dass Tegli nicht immer flüchten muss und wir öfter liefern können und dann ist das, glaube ich, alle Win-Win wirklich für jeden Einzelnen von uns hier in der Community.
So ist das. Ich bedanke mich bei dir. Mir hat es großen Spaß gemacht. 2:10 oder so. Ich habe auf der Uhr. Ich weiß, ist das unser Career High? Nee.
Wo, nein, was haben Mann, wir gemacht? Wir haben 3 Stunden bei Episode 100.
Ach, ja, stimmt.
Oh Gott. Die müssen wir verrückt. Übrigens, das verspreche ich jetzt übrigens, also ich kann es eigentlich nicht versprechen, weil ich mir nicht sicher bin, ob ich die Datei noch habe. Aber ich glaube, auf meinem alten Laptop ist noch die Episode 100, wirklich die 3 Stunden. Und wir hatten einen treuen Hörer. Oh fuck, jetzt natürlich wieder dieser unangenehme
Peter
Moment,
dass Bond, wir den Namen... Peter Bond,
ah, gut,
Peter
danke, Bond. Hat er mich gerettet, der sich das gewünscht hat. Es wie mal ein paar alte Episoden, es gibt schon mal ein paar Classics, die er sich als Re-Upload wünscht. Und da werde ich liefern, ich werde es zumindest versuchen und werde mal schauen in den nächsten Tagen, ob ich diese alten Episode finde. Dann werden wir die freischalten und da können auch Leute, die wirklich gar nicht genug von uns bekommen, was wir natürlich geil finden, dann können die da auch nochmal ein bisschen nachhören. Ich werde es auf jeden Fall versuchen, versprochen.
Finde ich gut, vielleicht höre ich auch nochmal rein, weil ich natürlich mal wieder keine Ahnung habe, worüber wir da geredet haben. Und es ist ja immer ganz charmant, einfach mal zu hören, was man so vor einem Jahr oder so erzählt hat. Also Shoutout an euch alle, die lange Pause überstanden haben, die uns genervt haben im positiven Sinne, in den Ohren gelegen haben, wann was Neues kommt. Jetzt haben wir es geschafft, jetzt haben wir geliefert. Jetzt wird es keine 3 Wochen Pause mehr geben bis zum nächsten Podcast, sondern in den nächsten Tagen
werden
wir nachlegen. Wir warten mal ab, nein, wir werden in den nächsten Tagen nachlegen. Ich bin ja nicht mehr auf Malle und meine Shampoos-Trips sind beendet. Du bist nicht mehr in Athen als Hooligan unterwegs. Von daher sollte das kein Problem sein, in den nächsten Tagen nachzulegen. Mir hat es großen Spaß gemacht. Vielen Dank an dich, mein Lieber. Ja, haut rein, mach's gut und tschüss.
Oh, fühlt sich sehr stark nach einem Airhorn-Outro irgendwie heute
aus. Ja, können wir. Oh Gott.